Herzlich willkommen bei Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen. Mit Ruth.
Und mit Florian. Du hast heute deine Sternengeschichten-Stimme drauf. Hast du gerade Sternengeschichten aufgenommen vorhin?
Am Vormittag habe ich Sternengeschichten aufgenommen.
I can hear it. Du bist so, hallo und herzlich willkommen. Außerdem war das Intro irgendwie langsamer.
Findest du?
Mir kam die Musik irgendwie total langsam vor.
Ich weiß es nicht, aber ich schneide bei der Endfertigung des Podcasts sowieso immer ein anderes Intro dran. Also kein anderes Intro, aber das kommt nochmal extra wo raus, weil das ist soundmäßig dann noch ein bisschen optimiert von den Lautstärken her. Und hier ziehe ich den Regler ja so nach Gefühl rauf und runter, damit wir das Gefühl haben, dass der Podcast jetzt richtig losgeht. Eigentlich bräuchte man das Intro gar nicht spielen.
Es ist alles fake.
Nein, es ist nicht fake, aber das Intro tue ich dann beim Schneiden nochmal extra rein und das Intro, was wir hier hören, das regle ich dann so per Hand, damit wir das Gefühl haben, jetzt geht alles richtig los.
Verstehe. Ja, apropos Fake.
Ja, wir fangen jetzt mit einer Geschichte an, die wir schon einmal erzählt haben, aber die hat noch keiner gehört. Das, was ihr jetzt gleich hören werdet, der Anfang der Geschichte, die haben wir vor kurzem aufgenommen unter den Augen von Kameras, weil das Wiener Regionalfernsehen aus Gründen, die ich noch nicht genau kenne, unbedingt Podcast filmen wollte.
Nein, Moment. Sie wollten nicht Podcast filmen. Sie wollten Florian Freistetter, Österreichs berühmtesten Podcaster, beliebtesten Podcaster, erfolgreichsten Podcaster, dabei filmen, wie er einen seiner Podcasts aufnimmt.
Nein, sie wollten einfach nur filmen, wie ich Podcast aufnehme. Und ich habe gesagt, ja, bei mir zu Hause kann man nicht filmen, wie ich Podcast aufnehme. Und ich habe kein Büro, aber wir könnten bei dir Ruth im Büro filmen, wie wir einen Podcast das Universum aufnehmen. Haben wir ihn geschrieben. Haben sie gesagt, ja, mach mal. Und dann haben wir bei dir das Universum aufgenommen. Dann wollten sie, dass sie noch Sternengeschichten aufnehmen.
Und dann haben sie mich gefragt, und wer sind Sie eigentlich?
Ich bin der Sekretärin.
Ja. Nein, wär eh gut. Habe ich mir eh schon überlegt. Hast du ein Job-Opening für eine Sekretärin?
Ja, Praktikantenstelle kannst du haben. Da muss man nichts zahlen, oder?
Ja, das kommt aufs Praktikum an. Ich weiß nicht.
Ich hätte eins, wo man nichts zahlen kann.
Diese Art von Praktikum. Na, schauen wir mal, da reden wir noch drüber.
Ja, also ich habe keine Ahnung, was der ORF da jetzt senden wird, wann er es sendet und ob es überhaupt gesendet wird. Aber wenn es gesendet wird, dann verlege ich es in den Shownotes. Wenn es bis dahin schon irgendwo im Fernsehen ist, vielleicht kann man es nachschauen. Und ansonsten, ja, keine Ahnung.
Und dann könnt ihr auch endlich sehen, wie es bei mir im Büro ausschaut.
Ja. Schauen wir mal, was da an Bericht erzeugt wird. Also es wird kein langer Bericht werden, also Wiener Regionalnachrichten halt. Aber schauen wir mal, ob was kommt. Ich habe gedacht, wir machen das in echt, also wir nehmen in echt das auf, was wir jetzt hier für diese Folge aufnehmen. Und dann können wir den Anfang gleich verwenden. Aber ja, das hat dann nicht funktioniert. Das war dann nach 4 Minuten, haben sie schon gesagt, ja, reicht uns. Und jetzt bitte hier nochmal.
Und ich habe mir noch gedacht, boah, jetzt haben sie uns aber eh lang reden lassen. Weil ich meine, 4 Minuten, das ist ja ewig im Fernsehen, bitte.
Ja, aber dann hat man den Kameramann gehört mit seiner Kamera hier und dort. Und ja, ich tue das, was wir damals für das Fernsehen aufgenommen haben, hinter das Outro noch dran. Dann könnt ihr den Unterschied hören zu dem, was wir jetzt erzählen.
Damit ihr hören könnt, wie wir klingen, wenn wir von einer Fernsehkamera irgendwie in close distance beobachtet werden.
Genau.
Ob es anders ist.
Ja, aber wir sind auf jeden Fall in Folge 103. Und in Folge 103 werden wir etwas aufgreifen, was wir in Folge 102 besprochen haben. Das war die letzte Folge. Da ging es um dunkle Energie, von der du uns erzählt hast, Ruth, und die Expansion des Weltalls und die Quintessenz und die vielen offenen Fragen, die wir da noch haben. Und diese offenen Fragen, die stellen nicht nur wir uns, die stellt sich auch die Wissenschaft, zumindest die Wissenschaft, die sich kürzlich in London, glaube ich, war es, getroffen hat. Wahrscheinlich war es in London. Es war auf jeden Fall die Royal Society. Die hat sich getroffen, um ein, grundlegendes Prinzip der Wissenschaft, wenn man so will, in Frage zu stellen. Zwar wurde da diskutiert, ob man das kosmologische Prinzip noch halten kann oder ob man es vielleicht aufgeben soll. Und das ist etwas, was, doch ziemlich fundamental ist eigentlich. Also sowohl das Prinzip als auch die Entscheidung, das aufzugeben.
Ja, es ist beides fundamental, ja, ja genau. Ja. In beide Richtungen.
Ich fasse vielleicht nochmal kurz zusammen, was das kosmologische Prinzip ist, für diejenigen, die es nicht parat haben. In seiner simpelsten Form sagt das kosmologische Prinzip, dass es komplett egal ist, wo man sich im Universum befindet, wenn man das Universum verstehen will. Also hier, wo wir sind, ist kein spezieller Ort, sagt das kosmologische Prinzip. Mhm. Wenn wir das Universum auf groß genugen, ist glaube ich kein Wort, aber ich sage trotzdem, auf groß genugen Skalen betrachten, auf Skalen, die groß genug sind, dann macht es keinen Unterschied, wo man ist. Also in unserer Alltagspraxis macht es natürlich einen Unterschied, wo man ist. Also ob ich jetzt gerade hier sitze oder 1000 Kilometer weiter östlich oder westlich, 1000 Kilometer weiter westlich würde ich jetzt irgendwo vermutlich im Atlantik sitzen, 1000 Kilometer weiter östlich muss das irgendwo in Russland wahrscheinlich. Also es macht schon einen Unterschied auf kleinen Skalen, aber auf großen Skalen ist es komplett egal. Das sagt das kosmologische Prinzip. Oder wenn man es anders formulieren will, auch in Bezug auf das, was jetzt dann noch kommt gleich, wenn ich jetzt die eine Hälfte des Universums mir anschaue, dann sollte die im Wesentlichen so ausschauen wie die andere Hälfte. Also es sollte jetzt nicht so sein, dass wenn ich jetzt irgendwie in die eine Richtung schaue, ist alles voll mit Sternen und in der anderen Richtung nicht. Das wäre komisch.
Da haben wir auch schon mal drüber, ich glaube, das Déjà-vu, da haben wir schon mal drüber geredet, über die zwei Hälften des Universums, wer welche Hälfte kriegt.
Genau, da ging es aber, glaube ich, um die Röntgenbeobachtung oder irgendwie sowas.
Genau.
Ja. Und dieses kosmologische Prinzip, das gibt's halt schon recht lange. Und ja, es ist halt wirklich auch erstens sinnvoll, weil es entspricht dem, was wir... Die Einschränkungen kommen gleich. Es entspricht dem, was wir bisher beobachtet haben. Also wir haben beobachtet, dass es keine Rolle spielt, in welche Richtung man schaut im Universum und wo man ist. Und vor allem, naja, es ist die Grundlage unseres Weltbildes, weil wenn wir davon ausgehen, dass es doch eine Rolle spielt, wo man im Universum ist, wenn wir davon ausgehen, dass es hier ganz anders ist als anderswo, dann wird es schwer bis unmöglich, das Universum zu verstehen.
Ja, na, ich würde sagen, es ist die Grundlage der wissenschaftlichen Methode schlechthin. Also es ist die Art und Weise, wie wir versuchen, das Universum zu verstehen, die Welt um uns herum zu verstehen, beruht darauf, dass man annimmt, dass das, was man jetzt hier beobachtet, woanders auch so ist. Ne?
Ja, und das ist
auch gilt. Vielleicht nicht so ist, sondern dass es woanders auch gilt.
Genau, das ist die Grundlage der Existenz von Naturgesetzen. Ja, also das, was wir hier an allgemeinen Gesetzgültigkeiten herausfinden, dass die eben wirklich allgemein gültig sind. Also wenn wir hier einen Stern untersuchen, der 5 Lichtjahre weit weg ist und wir kommen auf irgendwas drauf, dann können wir davon ausgehen, dass der Stern, der 10 Millionen Lichtjahre weit weg ist, dass der genauso funktioniert, dass dann plötzlich andere Sachen passieren. Oder dass Galaxien, die wir im frühen Universum sehen, dass die sich nach den gleichen physikalischen Gesetzen verhalten wie die Galaxien, die wir heute beobachten. Also wenn das nicht so ist, dann wird es, wie gesagt, sehr, sehr schwer.
Man kann sagen, sie haben wahrscheinlich nicht die gleichen Eigenschaften. Also es ist nicht wirklich so, dass es überall gleich ist, ne? Aber das, was man sieht, beruht auf den gleichen physikalischen Gesetzen, auf den gleichen Prinzipien. In dem Sinne gelten überall die gleichen Gesetze. Und das ist, kommen oft Leute und sagen, aber woher wissen wir das? Und kann es nicht sein, dass es irgendwie früher oder woanders ganz anders ist? Ja, schon. Aber was fängt man damit an?
Ja, aber
da kommt man irgendwie nicht weiter, wenn man das gleich als Grundannahme setzt, vielleicht ist woanders ganz anders, dann...
Ja, das haben wir ja schon gehabt. Das ist, weil das anders wäre was anders. Das war das Fazit der letzten Folge. Aber genau...
Da muss ich jetzt wieder das Forellenkleid irgendwie erwähnen, glaube ich.
Aber genau über das haben sich die Forscherinnen und Forscher vom 15. bis 16. April 2024 in England ausgetauscht. Das war eben eine zweitägige Konferenz zum Thema Challenging the Standard Cosmological Model. Also das Standardmodell der Kosmologie, das ist genau das. Das Standardmodell, dass unser Universum eben mit einem Urknall begonnen hat, dass das Universum mit Materie und dunkler Materie gefüllt ist, dass es eine dunkle Energie gibt, die zur Expansion, zur beschleunigten Expansion führt. Also das Lambda-CDM-Modell, das wir auch schon öfter mal besprochen haben. Und das Ganze beruht eben auf dem kosmologischen Prinzip. Und da hat man sich jetzt mal den Stand der Dinge angeschaut, ob dieses kosmologische Prinzip wirklich noch zu halten ist. Ob unser Standard-Urknall-Modell, das wir haben, dieses Lambda-CDM-Modell, das Standard-Modell, mit dem das Universum beschrieben wird, ob das noch zu halten ist, weil es ja, und wir haben in diesem Podcast immer wieder darüber berichtet, jede Menge Probleme gibt. Also wir haben schon oft über die Hubble-Tension gesprochen, also das Phänomen, dass wenn wir die Expansionsrate des Universums bestimmen, auf zwei verschiedene Arten, nämlich einmal mit Daten, die aus dem aktuellen Universum, aus dem gegenwärtigen Universum stammen und einmal mit Daten, die aus dem frühen Universum stammen. Wenn wir das tun, dann passen die nicht zusammen, obwohl sie eigentlich laut Modell zusammenpassen sollten, tun sie aber nicht und wir wissen nicht, warum das so ist. Wir haben Strukturen beobachtet, vielleicht erinnerst du dich noch an den großen Ring, von dem du mal erzählt hast. Also wirklich Strukturen aus Galaxienhaufen im Universum, die so groß sind, dass sie halt auch schon diesem kosmologischen Prinzip widersprechen, weil wenn es überall gleich ist, dann darf es jetzt keine gigantische Struktur geben, weil dann ist halt der Bereich des Universums, wo diese gigantische Struktur drin ist, anders als der Bereich, wo sie nicht drin ist. Und dieser riesige Ring ist aus Galaxien, über den wir gesprochen haben, ist eine Struktur, die eigentlich zu groß ist dafür. Ja, und es gibt noch mehr solche entsprechenden Hinweise, Probleme, wenn man so will. Der kinematische Dipol in der Hintergrundstrahlung, kennst du den? Also sicherlich wirst du ihn kennen. Also ich habe ihn nur so vage gekannt, ich habe mir das noch kurz angeschaut. Das sagt im Wesentlichen, dass wir, wenn wir die kosmische Hintergrundstrahlung betrachten, also diese Strahlung, die von kurz nach dem Urknall ist, die auch eben homogen ist, die aus allen Richtungen zu uns kommt, und wenn wir die beobachten und messen, dann sehen wir schon einen Unterschied, der darauf basiert, dass wir uns bewegen mit der Erde. Ja, also wir bewegen uns in eine bestimmte Richtung, also mit der Sonne, mit der Milchstraße, das ist da alles eins, was sie bewegt. Ja, und wir bewegen uns halt im Universum in eine bestimmte Richtung und dann sehen wir halt aus diversen physikalischen Gründen, dass die kosmische Hintergrundstrahlung in eine Richtung ein bisschen heißer zu sein scheint und in eine Richtung ein bisschen kühler scheint, aber eben scheint, weil das eben nur ein Effekt ist der Bewegung durch das Universum. Und ein ähnlicher Effekt sollte auch kommen, das ist eben der kinematische Dipol. Wir sollten auch, wenn wir Quellen, also wenn wir so Quasare anschauen, extrem helle Galaxienzentren, die wir auch noch im fernen Universum sehen können, die sollten auch in alle Richtungen im Wesentlichen gleich viel zu sehen sein. Aber weil wir uns da eben bewegen, sollten wir auch eben in die eine Richtung mehr sehen als in die andere. Das ist so, keine Ahnung, ist das ein guter Vergleich, wenn ich sage, wie beim Autofahren, dass man irgendwie auf der Frontscheibe mehr tote Insekten hat als auf der Rückscheibe? ist das ein guter oder schlechter
Vergleich? Dass der Vergleich ist, den du wählen möchtest?
Ja, ich weiß nicht, ob das ein guter ist, aber
muss man wieder den ganzen Samstagnachmittag in der Waschstraße verbringen? Ne?
Also es gibt jetzt vorne nicht mehr.
Es wird sicher in unserer Telegram-Gruppe wieder eine Autodiskussion an.
Wahrscheinlich,
ja. Leute, ich hau euch raus.
Ja. Na, ich hab's gesagt, es gibt vorne nicht mehr Insekten als hinten, aber wir sehen vorne mehr, weil wir uns halt davor bewegen. So ungefähr ist es auch bei dieser kinematischen Dipol-Tension, diesem Problem, dass wir halt eben in die eine Richtung mehr helle Quellen sehen als in die andere Richtung. Und dieser Unterschied der Temperatur der Hintergrundstrahlung und der Unterschied in der Anzahl der Quellen, der hängt zusammen, weil ja beides auf die Bewegung der Erde zurückzuführen ist. Bei diesem Unterschied liegt eine gewisse mathematische Gesetzmäßigkeit zugrunde. Das heißt, der eine Unterschied kann sich nicht beliebig anders verhalten als der andere Unterschied. So. Wir sehen aber, und nicht wir, da es gab Forschungsarbeiten, die tatsächlich eben gesehen haben, dass das nicht so zusammenpasst, dass da eben dieser Unterschied, wenn wir die Quasare zählen, was jetzt links am Himmel und rechts am Himmel, dass es einen Unterschied eben gibt aufgrund der Bewegung, aber der verhält sich nicht so, wie er sich verhalten sollte, anhand dessen, was wir von der Temperatur der kosmischen Hintergrundstrahlung gemessen haben.
Tatsächlich?
Ja, da gab es eine neue Arbeit, ich weiß nicht, wie neu sie ist, aber es gab sie. Diese Arbeit, ich habe sie jetzt nicht gelesen, weil die eben nur eine von vielen Arbeiten ist, die da erwähnt worden sind, aber es ist, wenn man es jetzt zusammenfassen will, läuft darauf hinaus, dass man eben wirklich in die eine Richtung mehr gesehen hat als in die andere und zu viel mehr gesehen hat. Ja, also die haben wirklich Millionen so Quasare beobachtet, oder nicht beobachtet, so Katalogdaten untersucht und festgestellt, in die eine Richtung ungefähr 2 bis 3 Mal mehr sind als in der anderen Richtung. Und das ist nicht das, was man erwarten würde. Das ist zu viel. Also es ist ungefähr so, wie wenn man in die eine Richtung schaut und alles ist voll mit Sternen und in der anderen Richtung ist nichts. So ungefähr ist es. Nur halt auf einer bisschen größeren und abstrakteren Skala.
Ja, und auch nicht ganz so extrem.
Insofern extrem, als dass es etwas ist, was nicht so sein sollte. Wenn wir über das Universum denken, tatsächlich so ist.
Es ist quasi so, auf der Frontscheibe sind lauter Insekten, der ganze Regen knallt dir auf die Heckscheibe und du denkst dir, in welche Richtung fahre ich jetzt?
Ja, so Freude. Ungefähr, ja. Ja, das wäre vielleicht, eine schlechte Metapher noch gerettet durch dich, ja.
At your service. Ja, na, ist spannend. Ich habe mir das ja auch noch kurz angeschaut auf der Webseite, diese Konferenz, und versucht da noch irgendwie ein paar von den Talks irgendwie zu erwischen, aber es gibt die leider nicht mehr online. Sie haben es gestreamt.
Ja, ich habe es auch zu spät gesehen.
Aber man kann es jetzt nicht mehr nachschauen, was mich sehr ärgert, weil das klingt alles wahnsinnig interessant, was da besprochen wurde.
Ja, sie veröffentlichen. Es soll eine Spezialausgabe geben der Fachzeitschrift, die die Royal Society rausbringt. Wenn die erschienen ist, dann ja, wird einer von uns beiden, in dem Fall du, Ruth, das lesen.
Danke.
Das ist dein Gebiet, die Kosmologie.
Oh, ja, auch nicht wirklich, aber ich opfere mich. Ja. Ich opfere mich gern. Ja.
Ich weiß nicht, was da wirklich rauskommt am Ende. Es wird jetzt so schnell nicht passieren, dass wir unser komplettes kosmologisches Wissen über den Haufen werfen, weil andererseits funktioniert das dann aber ja sehr gut, wie allen Fällen. Also das schmeißt man auch nicht ohne Not einfach weg. Aber anscheinend ist die Not doch so groß, dass man mal zumindest darüber diskutiert, was man denn tun könnte, wenn sich herausstellt. Ja?
Alexia Lopez ist auch dabei gewesen. Die
Ring-Entdeckerin. Ja, die war mit dabei. Das habe ich auch gesehen in den Programmen. Ja, also es dürfte spannend werden. Wir schauen mal, wie lange das dauert, bis da alles veröffentlicht wird. Und wie gesagt, es ist nicht damit zu rechnen, dass jetzt plötzlich so die Lehrbücher neu geschrieben werden müssen, wie es immer so schön heißt. Aber ja, es dürfte sich da was tun bei unserem Verständnis des Universums. Vielleicht kommen wir doch drauf, dass es Gründen, die wir noch nicht verstehen, Gegenden im Universum gibt, die doch anders sind als andere Gegenden. Und dass wir ja uns sehr, sehr viel mehr anstrengen müssen, wenn wir das Universum als Ganzes verstehen wollen.
Ich würde voll gern den Talk hören, Reflecting the Universe in a Mirror.
Ja, es klingt nach dir.
Wow. What? Cosmic birefringence? What? Birefringence? Birefringence?
Keine Ahnung, was für Wetter du sagst.
And a symmetric distribution of galaxy tetrahedra? What? Also langsam ist halt, fällt einem auf, dass man halt da jetzt schon lang nicht mehr dabei ist bei dieser tatsächlichen Wissenschaft und man versteht immer weniger und weniger, oder? Geht's dir auch so manchmal?
Ja, ja und nein. Also wenn ich mich wirklich auf das Gebiet konzentriere, das ich gelernt habe, die Himmelsmechanik, da komme ich noch mit. Ich meine, es fällt mir schwerer natürlich, weil ich jetzt die ganze Mathematik nicht mehr so parat habe und nicht mehr so in Übung bin mit dem Ganzen, aber da komme ich noch mit, was passiert. Aber bei anderen Sachen, da hängt es davon ab, wie intensiv ich mich beschäftigt habe. Ja, aber von Tetrahedren aus Galaxien habe ich auch noch nichts gehört bis jetzt.
Nein, obwohl es geht geht es auch um die Measurements of Inflationary Parity Violation. Ich glaube, das habe ich noch nie verstanden insofern. Ja. So viel hat sich da doch nicht geändert. Ach, sehr interessant. Falls jemand der Zuhörenden da irgendwie vielleicht sogar dabei war oder Links hat zu Talks oder so, her damit.
Die Namen mir angeschaut, aber ich kenne die Namen, weil das alles sehr, sehr bekannte Forscherinnen und Forscher sind. Ich meine, da hier Jim Peebles, der Nobelpreisträger, Joseph Silk, James Binney, also das sind alles wirklich Leute, wenn jemand beschließen sollte, dass das alles anders ist, dann müssten sie die sein, weil die kennen sich auch.
Genau, so ist es. James Binney, ja, alle dabei, alle da. Nur Senor Caballero ist nicht dabei, leider.
Nein, der hat sich noch nicht blicken lassen. Schauen wir mal.
Was treibt eigentlich Senor Caballero? Ist er dir wieder mal irgendwie da untergekommen irgendwo?
Das klären wir in unserer Sommerserie.
Okay.
Dann schauen wir wieder, was er macht.
Das machen wir.
Ja, das war jetzt hier nur zur Einführung, dass Großes bevorstehen könnte in der Kosmologie. Wir werden auf dem Laufenden bleiben und euch auf dem Laufenden halten.
Wir werden es zumindest versuchen.
Ja, das auf jeden Fall. Was auch noch passiert ist seit unserer letzten Sendung, Voyager redet wieder, Voyager 1.
Ah, stimmt.
Ja, das nur mal kurz angemerkt. Also da gab es ja weniger überraschende Probleme, weil die Sonde ist echt alt. Die ist, wie gesagt, so alt wie ich. Also da ist sie gestartet.
Ich wollte gerade sagen, die ist älter als ich. Ja.
Gebaut worden ist sie natürlich noch früher. Also sie ist auch älter als ich, aber gestartet ist sie im Jahr meiner Geburt. Und die ist schon lange unterwegs und da ist kein Wunder, dass die irgendwann mal kaputt geht. Ich meine, ich gehe auch langsam kaputt. Warum soll es der Raumsonde anders gehen?
Aber du fliegst nicht mit, ich weiß nicht wie viel, 14 Kilometer pro Sekunde durch den Weltraum, oder?
Nein, eh nicht, aber trotzdem, das Leben ist trotzdem, ist auch auf der Erde hier hart. Ja, ja, und also Voyager hat dann irgendwann angefangen, nur noch komische Sachen zu reden oder Kauderwelsch, das schöne Wort wurde ja verwendet in den Medien, Kauderwelsch zu senden. Ich weiß nicht, wann ich anfange, Kauderwelsch zu senden.
Aber wenn, dann werdet ihr live dabei sein, glaube ich.
Ja. Ja, aber das Problem war eben natürlich eins, was mit der Software in dem Fall zu tun gehabt hat. Also irgendein Speicher war kaputt und das war genau das Flight Data Subsystem. Ja, also das, was dafür verantwortlich ist, die Daten zusammenzustellen und zur Erde zu schicken. Ja, und dieser, der Chip von diesem, wo diese Daten drin waren, die Software drin war, der war kaputt, weil sowas geht halt mal kaputt im Weltall. Und austauschen geht nicht, logischerweise, weil du kommst ja nicht ran an diese Raumsonde. Also haben die geschaut, ob sie jetzt diese Software, diesen Code, das Programm, das da in diesem Chip gespeichert ist, auf irgendwelche anderen Speicher zu verteilen in der Sonde. Das Problem ist, dass kein anderer Speicher groß genug war, um diese Software da aufzunehmen, weil, gesagt, wenn man sich überlegt, früher hat man nicht wirklich viel Speicherplatz gehabt, um sowas zu schreiben. Ja. Und deswegen war man halt sehr sparsam und jetzt haben sie halt dann probiert, eine Version der Software zu schreiben, die sich auf unterschiedliche Speicherplätze verteilen lässt. Das war nicht einfach, weil die müssen dann alle miteinander reden, sich abstimmen, die Softwarepakete und so weiter. Also war nicht einfach, aber sie haben es hinbekommen und haben es dann zur Sonde geschickt und das dauert natürlich auch ewig, bis das Zeug da ist. Ja, das dauert fast 23 Stunden, bis da ein Signal hin ist und dann dauert es wieder 23 Stunden, bis ein Signal zurückgekommen ist und so weiter. Aber es scheint so, als hätte das funktioniert. Seit Ende April schickt die Sonde wieder sinnvolle Daten. Sie schreiben hier in der Zeitung, die ich gerade lese, noch ist Voyager 1 freilich nicht über den Berg. Ja, also sie müssen auch noch andere Software anpassen, verlagern und so weiter und so fort. Also momentan haben sie nur den Teil repariert bekommen, der eben die technischen Daten sendet. Sie wollen natürlich auch wissenschaftliche Daten haben. Das muss man auch noch alles anpassen. Also es wird noch dauern, bis die Sonde, wenn es denn überhaupt so ist, wieder komplett gesundet ist, sofern das geht. Und dann, ja, irgendwann wird sie aber trotzdem den Geist aufgeben müssen, weil die Radionuklidbatterien, wo die ihren Strom herkriegt, auch langsam der Saft ausgeht. Das heißt, ab den 2030er Jahren irgendwann ist Schluss. Dann, also ich hoffe, bei mir dauert es noch länger, aber ab den 2030er Jahren ist es zumindest.
Wie ist der Status deiner Radionuklidbatterien?
Ja, schauen wir lieber nicht nach, aber ich hoffe, ich halte noch länger durch als die Voyager-Sonden. Aber zumindest, ja, ist wieder überraschend, dass Voyager 1 sie doch nochmal hinbekommen haben. Ich hätte schon damit gerechnet, dass das jetzt war.
Mit ja, ich habe es auch geglaubt, dass das war. Ja. Aber ich finde das wirklich erstaunlich, dass man das einfach, also wie das geht, gell? Ich meine, man kriegt jedes Mal, wenn man einen Drucker an einen Computer anschließen will, Probleme. Ja. Und die NASA schafft es mit einer Raumsonde, die, ich weiß nicht, wie viele astronomische Einheiten, wie weit ist sie? 160
irgendwie
astronomische
sowas
Einheiten? Um, ja. So, ja. Ure weit weg. Und trotzdem schaffen sie das einfach nur durch ein Software-Update irgendwie da, das Ding wieder hinzukriegen, ist schon sehr erstaunlich.
Ja, aber schauen wir mal, wie weit
es geht. Gut gemacht, NASA.
Ja, gut gemacht. Mhm. Und vielleicht können wir auch bald sagen, gut gemacht CNSA, denn wieder hier für die Hörerschaft Nachrichten aus der Vergangenheit, von denen wir noch nichts wissen. Traditionellerweise, wir nehmen auf heute am 2. Mai, morgen am 3. Mai um 9.50 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit soll eine Rakete ins All fliegen und die Raumsonde Chang'e 6 zum Mond bringen. Wir haben wieder Mondnachrichten. Die chinesische Raumfahrtagentur schickt ihre nächste Mondsonde los. Die waren ja bis jetzt alle recht erfolgreich, die ganzen Chang'e-Sonden, die China zum Mond geschickt hat. Und Chang'e 6 wird spannend, denn das ist eine Mission, die tatsächlich Gestein vom Mond zur Erde zurückschicken soll.
Ah, cool.
Die fliegt los. Wirklich? Ja, die fliegt los von der Rückseite des Mondes tatsächlich auch, weil da haben wir noch nichts. Wir haben nur von der Vorderseite was, bis jetzt, was die Astronauten von Apollo mitgebracht haben und die paar Gramm, die russischen Sonden mitgebracht haben. Aber jetzt will die chinesische Raumfahrtagentur eben mit Chang'e 6 auf die Rückseite des Mondes fliegen, da Südpol-Aitken-Becken, also da Rückseite oben hinten.
Hinten oben.
Ja,
hinten.
Genau. Ja. Ja. Also da wollen sie landen und dann ja wird was eingesammelt, 2 Kilogramm.
Ja, Moment, Südpol? Südpol hast du gesagt, Südpol ist doch unten.
Ja, wurscht, kommt davon, wie du schaust, auf welcher Seite der Erde du stehst, oder?
Korrekt.
Ja, aber 2 Kilogramm wollen sie mitnehmen und dann ja fliegen die wieder rauf und zurück zur Erde. Schau mal, ob das funktioniert. Also, ob es funktioniert hat mit dem Start, werdet ihr schon wissen, wenn die Folge erscheint. Der Rückflug wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Da können wir dann in der nächsten Folge davon berichten vielleicht. Aber bin gespannt, ob die chinesische Mondraumfahrt so erfolgreich weitergeht, wie sie bisher weitergegangen ist. Wie sie bisher stattgefunden hat.
Voll spannend.
Ja, die haben ja noch viel vor. Also, wie gesagt, die wollen da eine ganze Mondstation bauen, also eine Roboterstation, das ist die internationale Mondforschungsstation. Die soll dann mit den nächsten Chang'e-Missionen 7 und 8, die dienen so zur Vorbereitung der Mondforschungsstation, und dann soll die da so ab den nächsten Missionen so aufgebaut werden. Das ist halt so verteilt über verschiedene Orte auf dem Mond, lauter diverse Forschungseinrichtungen, also Forschungsinstrumente, wenn man so will, die halt dann zusammen vernetzt werden, also ohne Menschen. Menschen werden auch zum Mond fliegen von China. Da sagt China zumindest 2030 ist geplant, Menschen zum Mond. Schauen wir mal, ob das wird dann langsam.
Vielleicht sind es sogar früher dran als.
Wenn es bei Artemis weiter verzögert wird, dann hoffentlich könnte China früher dran sein. Aber gut, verzögert sich bei denen auch, werden wir sehen. Aber wird auf jeden Fall spannend. Das wollte ich noch erwähnen, dass das stattgefunden hat.
Und wenn ihr wissen wollt, was dann im Endeffekt auf dem Mond passiert, schaut euch Space Force an.
Ja, genau. Das alles so ungefähr.
Gut zusammengefasst.
Ja, macht das, ja. Dann erzähle ich noch, das erzähle ich jetzt noch gleich hier. Ich war in einem anderen Podcast zu Gast, der überhaupt nichts, also gar nichts mit Astronomie zu tun hat. Nicht mal annähern. Okay. Aber es war sehr lustig dort. Es ist der Podcast Drama Carbonara. Die habe ich eh schon davon erzählt, aber euch hat sich gesagt, ich weiß nicht, ob die Folge schon veröffentlicht worden ist. Wenn ja, in den Shownotes, ansonsten dauert es noch, dann werde ich es bei nochmal extra erwähnen. Drama Carbonara ist ein lustiger Podcast aus Österreich. Das sind, in meinem Fall waren es drei Frauen, insgesamt wird der von vier Frauen betrieben, die diese komischen Geschichten in den Heften lesen, die ihr vielleicht aus den Zeitungsläden kennt. Diese Hefte, die irgendwie die ganze Wahrheit und meine Geschichte und irgendwie sowas heißen, so die Hefte, die voll sind, ja, mit angeblich wahren Geschichten von, ja, Leuten, die die Geschichten geschrieben und eingeschickt haben, und meistens sind es irgendwelche dramatischen Liebesgeschichten, irgendwelche sehr obskuren, das geheime Tagebuch heißt so ein Heftreihe, meine Schuld heißt eine Heftreihe, meine Wahrheit heißt so ein Heftromanreihe. Also, ja, es ist sehr, sehr, ich würde sagen, niederschwellig, sehr, sehr viel Quatsch, wenn man so will. Aber was die tun in ihrem Podcast ist, sie lesen die Geschichten, trinken dabei ein bisschen was und amüsieren sich darüber und interpretieren die Geschichten auch und haben halt in jeder zweiten Folge Leute eingeladen, mit denen sie das machen. Wir haben zuerst ein bisschen so über das geredet, was ich so mache, und dann haben wir gemeinsam eine Geschichte gelesen, und es war sehr viel lustiger, als ich mir anfangs gedacht habe, dass es sein wird. Also es hat wirklich Spaß gemacht.
Was habt ihr gelesen? Was durftest du lesen?
Ja, ich will es ja nicht spoilern, aber es war eine Geschichte über eine Frau, die sich unsterblich verliebt hat beim Telefonieren. Und dann haben sie sich aber ewig lang nicht gesehen, und dann haben sie sich doch irgendwann getroffen in Wuppertal. Und wir haben auch viel über Wuppertal gesprochen. Es ist natürlich alles sehr, sehr dramatisch schiefgegangen, sonst wäre es da nicht drin in dieser Heftreihe. Aber es war, wie gesagt, sehr lustig. Also ich bin gespannt, wie die Folge dann klickt, wenn sie erschienen ist. Könnt gerne reinhören. Wie gesagt, es hat nichts mit Astronomie zu tun, aber es war ein sehr unterhaltsamer Podcast-Abend.
Das glaube ich, ja.
Ja, na, vielleicht bist du auch mal eingeladen. Das wird dir auch Spaß machen.
Schauen wir mal, ja.
Das war die Podcast-Werbung für andere. Und jetzt kommen wir zurück zur Astronomie. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Geschichte, die ich rausgesucht habe für heute. Und es ist eine Geschichte, die von Staub und von Leben handelt.
Mhm.
Ja, um Staub.
Nur her damit.
Staub ist ja etwas, was ja in unserem Alltag gering geschätzt oder vernachlässigt wird. Der liegt halt irgendwo rum, der Staub, und im besten Fall räumt man weg und ansonsten lässt man einfach liegen. Aber er interessiert uns meistens nicht so sehr, wie er sollte, vor allem wenn wir ihn aus astronomischer Sicht betrachten. Denn da ist Staub ja ein Begriff, der ein bisschen umfassender ist als für den Dreck, der bei uns unterm Sofa liegt.
Ja. Omnipräsent auch, ja. Ja, in der Astronomie.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob es für Staub eine offizielle Definition gibt in der Astronomie.
Na, sicher, spielst du. In der Astronomie, offizielle Definition.
Aber Es sind halt, ja, so mehr als ein Atom, mehr als ein Molekül, würde ich gar nicht sagen. Also bei Molekülen fängt der Staub schon an.
Ja, genau. Es ist quasi so, dort wo die Metalle, die astronomischen Metalle mehr oder weniger aufhören, dort fängt der Staub an.
Ja.
Oder sie überschneiden sich schon gerade. Und natürlich in einem anderen Aggregatzustand. Ja, also Staub ist meistens jetzt nicht irgendwie in einem Stern drin, also eigentlich sehr selten, sondern wenn das Ganze dann irgendwie im kalten Weltraum draußen rumschwebt und irgendwie kristallisiert, vielleicht könnte man es so sagen, dann nennt man das Staub.
Diese Verbindungen, also tatsächlich irgendwie so Silikate können Teil des Staubs sein, also Verbindungen, aber auch Wassereis, mit da irgendwie so das Eis. Bröckchen rumfliegen. Es geht auch als Staub, Kohlenstoffverbindungen, also alles, was da halt so an chemischen...
Wahrscheinlich ist der Staub auch astronomisch gesehen das, was uns den Blick vernebelt. Mhm. Also alles, wenn man auch noch nicht gewusst hat, was da drin ist, hat man gemerkt, da ist was, deswegen sehe ich weniger Licht. Und dann hat man gesagt, oh, Staub ist im Weg. Und dann kam die Zusammensetzung dieses Staubes dann erst halt auch irgendwie nachher heraus. Und so ist es wieder mal, wie immer, so ein historisch gewachsener Allgemeinbegriff, ne?
Genau, also wieder hier Wikipedia, die schnellste Nachschlagequelle, die ich jetzt hier habe, weil es anderes kann ich nicht so schnell recherchieren, sagt hier, Cosmic Dust ist alles so zwischen ein paar Molekülen und ungefähr 0,1 Millimeter. Und darüber fangen dann so die Meteoroiden an. Und alles, was halt da irgendwie die Größe hat, wird halt mehr oder weniger Staub genannt. Aber der Staub ist nur das Mittel zum Ziel, also sagt man nicht, oder? Das Mittel zum Zweck, der Weg zum Ziel.
Darf ich nochmal kurz fragen? Ja. Meteoroiden, hast du das Wort, hat mich jetzt gerade getriggert. Ich habe mir gedacht, Meteoroide sind Teile, die dann nachher zu Meteoren werden.
Ja.
Oder sagt man kleine, winzige Dinge, die auch weit weg von Atmosphären, von Planeten da draußen im Weltraum rumschweben, sind auch Meteoroide?
Wenn man so will, kann man das sagen. Auch da gibt es keine
verbindliche... Sag bloß, da gibt es keine Definition.
Also ja. Es ist auf jeden Fall richtig, dass die Steine, die am Boden landen, Meteorit heißen. Es ist ebenso richtig, dass die Leuchterscheinung Meteor heißt. Und bevor halt etwas leuchten kann als Meteor, muss es halt im Weltall sein und auf die Erde fallen. Aber der... Genau genommen, ein Asteroid, der mit der kilometergroße Asteroid auf die Erde einschlägt und leuchtet, ja, dann ist es halt auch ein Meteor, das Leuchten und das Ding, was verursacht, ist ein Asteroid und die ganz kleinen Asteroide, das sind halt dann die Meteoroide. Und noch drunter ist es der Staub.
Also ist eigentlich das Wort Meteoroid nur da, um irgendwie weiter Verwirrung zu stiften, oder? Weil man könnte sie auch einfach Asteroid nennen, oder?
Könnte man auch, aber dann bei Asteroid denkt man halt alle an was Größeres, ja. Wir denken nicht an irgendwie 0,1 Millimeter oder sowas, da denkt man jetzt nicht an Asteroid. Darum hat man da wahrscheinlich ein anderes Wort genommen. Aber die Grenzen zwischen...
Also Meteoroid ist so Krümel,
genau,
den man fast nicht sehen kann,
genau,
quasi.
Genau. Also die Grenzen zwischen Staub, Meteoroid und Asteroid sind fließend. Da gibt es jetzt keine fixen Grenzen, aber es ist im Wesentlichen vom Prinzip her dasselbe, nur die Größe halt unterschiedlich. Aber es geht ja nicht nur um Staub, es geht auch um Leben und zwar geht es um extraterrestrische Peptide.
Aha.
Die Peptiden sind nicht die Einwohner vom Peptid oder sowas, also wir reden jetzt nicht von einer außerirdischen Zivilisation, sondern wir reden tatsächlich von dem, was wir hier auch bei uns auf der Erde kennen, unter dem Begriff Peptid. Und ein Peptid ist, ja, wir haben halt die Folge der unklaren Abgrenzungen. Ein Peptid ist mehr oder weniger eine organische Verbindung zwischen Aminosäuren, die halt auf eine bestimmte Art und Weise gebunden sein müssen, damit es Peptid genannt werden kann, aber in diese chemischen Details steigen wir gar nicht ein. Es ist, wenn man so will, ein kleines Protein. Ja, also auch da die Abgrenzung zu Proteinen ist unklar, je nachdem, wie viele Aminosäuren diese Verbindung enthält, dann sagt man Peptid, wenn es wenig Aminosäuren sind, oder Protein, wenn es viele sind.
Das Peptid ist quasi der Meteoroid der Proteine irgendwie so.
Ja, alles das, klar. Das Peptid ist der Meteorit der Biologie. Ja, ja, also was Aminosäuren sind, werden die meisten vielleicht noch wissen aus dem Biologieunterricht. Das sind eben Verbindungen aus Stickstoff, Kohlenstoff, Sauerstoff und sowas. Also sind so ja wirklich die Bausteine der Proteine, nennt man das. Also Glutamin ist eine Aminosäure, gehört Phenylalanin, hat man auch immer gehört im Biologieunterricht. Also das sind so grundlegende chemische Bausteine, die halt dann zusammengesetzt werden können zu Proteinen. Und Proteine, das ist das, aus dem Leben besteht.
Ja, da weiß man nie, was es ist, wenn man liest, sie mal enthält Phenylalanin, was? Nein, ich
kann es nicht mal aufstellen. Eine Phenylalanin-Quelle.
Alanin, enthält eine Phenylalanin-Quelle.
Ja.
Was, das Wort geht bei mir nicht. Phenylalanin, jösses.
Ja, das ist im Wesentlichen Aspartam.
Ah, der Süßstoff.
Ja.
Okay.
Soweit ich das verstanden habe, ja. Also
und was macht der? Was
süß macht der.
Phenylalanin.
Phenylalanin. Denk an Aladin, okay. Aber sagt das Nin.
Ich soll nicht an Anal denken, was. Oh Gott. Ja, Peptide im Weltraum.
Genau. Peptide im Weltraum und ich war bei den Aminosäuren, ich war bei den Größen und die Aminosäuren, die Proteine bilden. Proteine braucht man zum Leben und kleine Proteine sind halt Peptide. Und ich habe auch mal geschaut, ob ich ein paar konkrete Beispiele für Peptide finde, die man kennt. Habe ich nicht gefunden, was entweder daran liegt, dass ich keine Peptide kenne oder dass die allgemein nicht so bekannt sind. Aber ein Peptid ist zum Beispiel das Neurokinin A. Habe ich herausgefunden, das besteht aus 10 Aminosäuren und ist zum Beispiel bei uns im zentralen Nervensystem oder im Magen-Darm-Trakt drin. Oder die Defensine, und die heißen so, weil die halt wichtig sind.
Mit denen kann man sich gut verteidigen.
Ja, auf Zellebene kann man sich gut verteidigen. Mhm. Die sind so antimikrobiell, dienen zur Abwehr von Erregern wie Bakterien, Pilzen und so Zeugs. Ja. Also die haben auch ganz viele Lebewesen drin, diese Defensine. Also es gibt noch jede Menge andere Peptide, sind eben auch wichtige Bausteine für das Leben. Drum ist der Begriff auch in den Medien wahrscheinlich so beliebt, wenn es immer heißt, wir haben im Weltall Bausteine des Lebens gefunden.
Bausteine des Lebens.
Damit man nicht hier, so wie wir jetzt gerade, uns 5 Minuten lang durch Phenylalanin und den ganzen anderen Quatsch durcharbeiten.
Phenylalanin.
Genau. Schau, das geht doch problemlos. Du brauchst nur
ein
N mit dem D tauschen. Ja. Also bei uns im Körper werden diese Peptide natürlich vom Körper gebildet, zum Beispiel an den Ribosomen. Man kann die auch technisch synthetisieren im Labor, das geht auch. Die Frage ist jetzt, wie entstehen diese Dinger, wenn da kein Körper involviert ist und wenn kein Labor irgendwo rumsteht? Also die Frage läuft darauf hinaus, wie ist das Leben auf der Erde entstanden? Ja, wie wird irgendwie aus der Chemie Leben? Das wissen wir noch nicht. Wir haben diverse Ideen. Einer davon ist die Geschichte mit der Ursuppe. Die hat sich natürlich auch seit ihrer Entstehung schon ein bisschen entwickelt. Aber im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, dass wir halt ja irgendwo diverse Chemikalien rumliegen, rumschwimmen haben. Die verbinden sich miteinander. Das Ganze wird immer komplexer, bis es dann irgendwann so katalytische Funktionen gibt. Also irgendwelche Stoffe, die andere chemische Reaktionen verstärken, schneller ablaufen lassen und so weiter. Irgendwann entstehen dann größere Moleküle, Biomoleküle, die sich selbst replizieren können. Und wenn das einmal erreicht ist, dann hast du Selektion, dann hast du Evolution und dann hast du im Wesentlichen Leben. Das ist so die Idee, die wir haben. Aber wie es im Detail funktioniert, wissen wir nicht. Oder wie es damals funktioniert hat. Wir wissen nur, dass das Leben irgendwie entstanden ist. Aber die Details, wie es ist, wissen wir nicht. Wir wissen, dass diese ganzen chemischen Stoffe und Moleküle, die du brauchst für diesen Vorgang, auf der Erde existieren können. Das wissen wir. Aber die könnten auch aus dem Weltall gekommen sein. Und das hat Vorteile, also insofern Vorteile, dass man dann manche Sachen einfacher erklären kann. Zum Beispiel, dass es eben im Weltall Bedingungen gibt, die es auf der Erde nicht gibt, wenig überraschend, und dass da vielleicht Moleküle anders, besser, spezieller entstehen können als hier unten auf der Erde. Das heißt, wenn die Bedingungen im All so sind, dass da was entstehen kann, dann kann das aus dem All auf die Erde kommen, dann muss es nicht auf der Erde entstehen. Ja, das könnte dann manche Sachen vielleicht einfacher machen. Und was auch ein Vorteil bei der Erklärung wäre, dass Moleküle, wenn sie aus dem Weltall kommen, auch an Orte gelangen können, die sehr, sehr gut sind für diese ganzen chemischen Entwicklungen, für die Entwicklung des Lebens, wo sie sonst vielleicht nicht hinkommen könnten. Ja, also an Orte, wo sie zum Beispiel vor der UV-Strahlung geschützt sind, die da solche chemischen Bindungen wieder aufbrechen kann. Das heißt, aus dem Weltall können die auch in irgendwelche Gesteinsspalten reinfallen oder in irgendwelche Teiche, Seen oder sowas, wo sie halt sonst nicht hinkommen, weil wie sollen die da hinkommen, diese Chemikalien, in so einen abgelegenen Tümpel oder so? Die können sich ja keine Beine wachsen lassen und rüber wandern. Das kommt erst später. Also wäre auch eine Möglichkeit, dass die aus dem Weltall kommen. Und wir wissen ja auch, dass sowas wie Aminosäuren, ja, oder Phosphate oder verschiedene Zuckerverbindungen und so weiter, dass das alles im Weltall entstehen kann. Wir haben das alles schon nachgewiesen in Meteoriten, in Kometen, durch andere Methoden in irgendwelchen Staubscheiben um andere Sterne rundherum. Also diese ganzen Moleküle bilden sich im Weltall. Die Frage, die es jetzt auch stellt, ist, tun das auch Peptide? Können sich im All auch Peptide bilden?
So wie weit kann das gehen, ne? Diese automatische oder automatische, diese spontane Bildung von Molekülen und komplexeren Molekülen in den Bedingungen des Weltraums.
Genau.
Und je größer ein Molekül ist, desto schwieriger wird es natürlich, ne?
Ja, je komplexer. Also es gibt auch irgendwie so große Moleküle, die halt einfach nur aus simplen Verbindungen bestehen, die können auch im Weltall groß werden, aber die Komplexität ist halt wichtig. Und bei den Peptiden hat man das bis jetzt noch nicht so genau gewusst oder beziehungsweise weiß es jetzt dank neuer Forschung besser. Zuerst erzähle ich aber noch ein bisschen was über die Peptide allgemein. Das sind eben neben all dem, was ich schon gesagt habe, auch wichtige chemische Verbindungen bei der Entstehung von Zellmembranen. Und das ist ja genau einer dieser wichtigen Schritte von der Chemie hin zum Leben. Du brauchst mal irgendwie eine Zelle, eine Zellmembran, wo das Ganze abgeschlossen ist, damit das nicht alles irgendwo links und rechts wegläuft. Ja, dass die ganzen Chemikalien so ein bisschen auf kleinen Raum irgendwie eingesperrt werden. Das heißt, für sowas sind Peptide gut und Peptide sind auch in der Lage, so chemische Reaktionen zu katalysieren, also eben effizienter ablaufen zu lassen. Das heißt, die sind wirklich wichtig, wenn es um die Frage geht, wie das Leben entstanden ist. Und wir wissen natürlich, wie Peptide hier auf der Erde entstehen. Das können wir ja beobachten. Durch chemische Reaktionen von Aminosäuren, da können chemische Bindungen aufbrechen. Und wenn das passiert, werden Wassermoleküle frei. Das ist genau der Punkt, der halt wichtig ist, dass Wassermoleküle sich so eben an die Peptide binden können, beziehungsweise die Bindungen in Peptiden so stören können, dass die Bindungen sich wieder lösen. Oder kurz gesagt, Wasser kann die Bildung von Peptiden behindern. Andererseits brauchst du für ganz viele andere chemische Reaktionen bei diesem ganzen chemischen Lebensentstehungsprozess durchaus Wasser. Das heißt, es muss irgendeinen Trocken-Nass-Zyklus gegeben haben. Bestimmte Sachen können nur unter Trockenheit entstanden sein. Bestimmte Sachen können nur entstanden sein, wenn es feucht ist und so. Das muss alles zusammengespielt haben, damit das Leben entstehen kann. Aber was wäre jetzt, wenn die Peptide schon fertig aus dem All kommen? Dann kannst du diese Komplexität sparen. Das Problem ist, dass wir eben im Weltall auch Wasser haben. Viel Wasser haben. Da ist alles voll mit Wasser, wenn man so will.
Ja, ja.
Vor allem, das auch nicht, aber da, wo der Staub ist, ist eben auch sehr viel Wasser in Form von Eis, weil eben Eiskristalle, Wassermoleküle in fester Form
ist
auch
immer mit dabei irgendwie.
Auch eben Teil des Staubs ist und ein großer Teil des Staubs ist, oft sogar der größte Teil des Staubs ist. Wir haben schon eben Peptide auch in Meteoriten gefunden, weil wir halt wissen, also wir haben da so in der interstellaren Materie, da fliegen diese ganzen Staubteilchen rum, diese ganzen Moleküle, die ganzen Atome und so weiter fliegen da rum. Die können sich dann, wenn es jetzt irgendwie einzelne Atome sind oder kleinere Moleküle sind, können die sich auf den schon größeren Staubteilchen irgendwie anlagern, können sich dann noch weiter verbinden, dann driften die in diesen großen Molekülwolken umher, sammeln sich irgendwo in den dichteren Regionen, da können dann echt Kometen und Asteroiden draus entstehen und so weiter. Und drum hast du eben diese Peptide auch in den Meteoriten drin. Haben wir gefunden, also wir wissen, die können entstehen, aber, und das war der Stand des Wissens bis jetzt, es entsteht nur sehr, sehr, sehr langsam, weil da eben immer auch Eis mit dabei ist und das Eis, das Wasser, diese Reaktionen behindert. Drum ist das alles nur sehr, sehr langsam. Hat man gedacht bis jetzt. Aber es gibt eine neue Forschungsarbeit, die hat sich das angeschaut, ja, weil eben die Rolle von Wasser bei der Peptidbildung unklar war, haben die das untersucht und das waren ja Kolleginnen und Kollegen von mir, frühere Kolleginnen und Kollegen von mir aus Jena, denn in Jena an der Universität, an der Uni Sternwarte, gibt's eine der wenigen Laborastronomie-Arbeitsgruppen. Oder Astronomie ist ja eine Wissenschaft, die ja sehr, sehr, ja, schauzentriert ist. Mir fällt das gerade das richtige Wort nicht ein. Wir beobachten halt, weil wir nichts anderes können. Wir können nur schauen, weil wir die Dinge anschauen müssen, die so weit weg sind. Da können wir nicht hinfliegen, die können wir nicht angreifen. Ja, deswegen haben es wir auch viel schwieriger als die ganzen anderen Wissenschaften. Deswegen sind wir auch so viel besser als die anderen Wissenschaften, weil die anderen haben es alle so einfach. Biologen können nämlich Blumen sammeln, ja, und Tiere voll. Sammeln und die ja. In der Physik können mit dem Laser auf irgendwas draufschießen und in der Geologie mit dem Hammer auf Steine hauen und so weiter oder in der Chemie irgendwelche bunten Flüssigkeiten sammeln lernen. Ja, aber wir können das nicht. Wir können nur schauen. Ja,
das sollen halt die Kinder machen.
Ja,
wir,
genau.
Wir beschäftigen uns mit den schwierigen Dingen.
Wir können halt nur schauen und deswegen ja haben wir halt wirklich ja eine erstaunliche Vielfalt an Methoden rausgefunden, wie man nur durch Schauen Dinge herausfinden kann, Dinge entdecken kann. Aber es gibt eben tatsächlich auch Laborastronomie oder Laborastrophysik oder Astrochemie, kann man es auch nennen, Astromineralogie. Und Jena, die Uni Sternwarte, hat eben so eine Arbeitsgruppe, die war in dem gleichen Gebäude, wo ich damals meinen Arbeitsplatz hatte. Es war so ein Gebäude, es war schon zu viel, das war so ein kleines Häuschen neben der Sternwarte. Und im Keller unten waren die Laborleute und die haben da coole Sachen gemacht. Ja, also zum Beispiel ja wirklich so Meteoriten untersucht und geschaut, wenn jetzt diese Meteoriten, wenn wir da jetzt Staubteilchen draus machen, wenn man die irgendwie da diese ganzen Teilchen hat und wenn man die anleuchtet, welches Licht reflektieren die, wie wird das ausschauen im Teleskop? Und dann können die eben sagen, okay, wenn ihr das in echt im Teleskop beobachtet, dann müsst das irgendwie Staubteilchen dieser Größe sein, dieser chemischen Zusammensetzung sein, weil genau das haben wir im Labor da reproduziert und so. Also solche Sachen machen die und ganz allgemein Meteoriten untersuchen oder das, was sie jetzt gemacht haben, nämlich die Peptidbildung im Weltall erforscht. Beziehungsweise eben nicht im Weltall, aber sie haben das nachgestellt, was im Weltall halt existiert, die Bedingungen. In einer Vakuumkammer haben sie eben die Bedingungen nachgestellt, die man so erwartet in so einer kosmischen Wolke, dann das Zeug reingeschmissen, was man weiß, dass da rumfliegt, in dem Fall Kohlenmonoxid, Kohlenstoff und Ammoniak, das sind so die häufigsten oder eine der häufigsten Molekülsorten, die da rumfliegen und eben natürlich auch Eiskristalle, haben das alles nachgestellt in diesen Laborexperimenten und im Wesentlichen das, was sie im Experiment gemacht haben, entspricht anfangs so dem Fall eines einzelnen isolierten Staubteilchens in einer Wolke. Und was dann passiert ist, diese Staubteilchen, die treffen sich irgendwann, die haften zusammen, es bilden sich immer größere und größere Objekte, Kometen bilden sich und dann steigt irgendwann die Temperatur auf diesen Kometen, wenn die in die Nähe eines Sterns kommen, wenn sie da auch einen Stern gebildet hat. Und wenn die Temperatur steigt, dann können halt erstmal Moleküle so evaporieren von der Oberfläche und bei 97 Grad minus, also 97 Grad Celsius minus, da wird es interessant, da wird der Ammoniak flüssig und man kriegt so eine Ammoniak-Wasserschmelze und dadurch, wenn das da so ein bisschen rumfließt auf diesen Kometen, kann sich Moleküle konzentrieren. Und das ist sehr, sehr gut, wenn du halt die ganzen Stoffe konzentriert vorliegen hast. Da können nämlich Aminokethene entstehen. Das habe ich auch das erste Mal gehört. Das ist so eine Vorstufe von diesen Peptiden. Und das haben die alles da simuliert in ihren Experimenten. Und das Resultat ist das, was man schon gewusst hat. Wasser verlangsamt diesen Prozess. Aber, und das war das Neue, was sie halt wirklich mal im Detail nachgestellt haben, so wie es im Weltall ist und nicht so, wie es auf der Erde ist, nicht so sehr, wie man es bisher gedacht hat. Wasser verlangsamt den Prozess nicht so sehr, wie man es bisher geglaubt hat. Die Bildung von Peptiden, die wird um ungefähr 50% langsamer. Das ist die Hälfte, 50%, aber das ist nicht so viel, wie man gedacht hat. Vor allem, wenn du da ein paar Millionen Jahre hast, ja, die es halt dauert, von so einer Wolke bis zu einem Stern, von der Wolke bis zu einem Planetensystem. Ja, das dauert ja ein paar Dutzend bis 100 Millionen Jahre. Da ist es wurscht, diese 50% schneller, langsamer. Du kriegst trotzdem sehr, sehr viele Peptide, die sich bilden können, wenn die Bedingungen passen. Das heißt, es ist absolut möglich, dass diese Peptide im Weltall entstehen und dann eben durch Kometen, Asteroiden und so weiter auf potenziell lebensfreudige Himmelskörper gelangen.
Also es geht alles langsamer, aber es ist trotzdem noch gut möglich.
Die Erkenntnis ist, es ist langsamer, aber schneller, als man bisher gedacht hat. Nicht so langsam, wie man bisher gedacht hat. Also es ist im Weltall. Das ist die erste wichtige Erkenntnis. Es geht schneller, als man gedacht hat. Und es reicht locker, dass ausreichend viele Peptide sich bilden können, sodass sie eben als außerirdische Quelle für die Lebensbausteine auf Planeten dienen können.
Na cool.
Also wir wissen immer noch nicht, wie das Leben auf der Erde entstanden ist, aber Peptide aus dem Weltall, die sind absolut möglich.
Mhm.
Ob's, ich weiß nicht.
Ob's auch Phenylalanin-Quellen im Weltraum?
Der Phenylalanin ist ja eine Aminosäure. Ich weiß nicht, ob man die schon gefunden hat, aber wir haben jede Menge Aminosäuren im All gefunden. Müssen wir jetzt mal googeln, ob ich Phenylalanin, jetzt kann ich selbst nicht mehr sagen, das habe ich jetzt rausgebracht. Schau mal. Diese Phenylalanine können wie viele Moleküle eine Händigkeit haben, also eine Chiralität, also Händigkeit so wie in unsere Hand, die halt quasi, wenn ich sie von Spiegel halte, dann, wie erkläre ich jetzt Chiralität spontan?
Na, so wie die linke Hand und die rechte Hand.
Ja, ne? Genau.
Ja, oder es kann sich quasi in eine Richtung drehen oder in eine andere und ich kann das Ding nicht gleich machen, indem ich es nur drehe.
Genau.
Ich glaube, wir schweifen gerade ein bisschen ab.
Ja, auf jeden Fall, diese Chiralität ist wichtig, weil eben es prinzipiell keinen Grund gibt, warum irgendeine Verbindung in der einen oder anderen Richtung chiral entstehen sollte. Aber wir wissen halt von der Erde, dass eben viele Moleküle hauptsächlich in einer bestimmten Richtung vorliegen und nicht in der anderen. Und die Frage ist, warum ist das so? Das wissen wir auch noch nicht. Aber wir können eben auch die Chiralität, theoretisch die Chiralität von entsprechenden Molekülen im Weltall studieren, die wir dort finden, und dann schauen, ob die da auch so alles sind. Also wenn jetzt quasi auf der Erde alles linksrum ist und im Weltall auch alles linksrum ist, dann ist die Chance groß, dass es wirklich alles aus dem Weltall kommt. Wenn im Weltall alles rechtsrum ist, ja, dann vielleicht eher nicht.
Naja, aber es könnte auch sein, dass es einfach auf die Art und Weise entsteht, ob auf der Erde oder im Weltraum. Oder?
Ja, das, wie gesagt.
Weil es gleich ist, kann sein, dass aus dem Weltraum kommt, klar, aber es heißt noch nicht, das muss.
Endgültiger Beweis wäre es nicht, aber anscheinend, das war jetzt, wie gesagt, die kurze Recherche, die ich hier gemacht habe. Das Phenylalanin dürfte eine Rolle spielen bei diesen Chiralitätsuntersuchungen. Also vielleicht gibt es auch im Weltall, wird sicherlich immer im Weltall sein, ob wir es gefunden haben, kann ich noch nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall genau der Weg, den wir gehen müssen. Wir müssen halt noch mehr Himmelskörper direkt aus der Nähe besuchen, landen, Material mitbringen und noch genauer hinausschauen zu diesen ganzen kosmischen Wolken, den Wolken, wo die Planeten und Sterne entstehen, und uns halt ja dort die ganzen Moleküle anschauen, und irgendwann wissen wir vielleicht genug, um herausfinden zu können, wie das bei uns war damals, als aus der Chemie Leben geworden ist.
Na, und vielleicht finden wir ja auch in dem Staub, der jetzt gerade untersucht wird, ne, von der Osiris-Rex-Mission, der zurückgebracht wurde, vielleicht finden wir ja da auch schon was drinnen. Oder glaubst du, wenn da irgendwas super Spannendes, Aufregendes drin gewesen wäre, dann würde man es schon wissen? Das dauert schon länger, ne?
Ja, vor allem je spannender es ist, desto genauer werden sie es vermutlich irgendwie untersuchen, was da drin ist, bevor sie es veröffentlichen.
Also vielleicht kommt da ja noch was in die Richtung, oder?
Bin mir sicher, dass sie da noch Daten veröffentlichen. Wir haben ja andere auch noch untersucht. Wir haben ja noch andere Staubquellen und so weiter, in anderen Meteoriten, die halt bei uns auf der Erde rumliegen und wieder runterkommen. Also da werden wir schon was finden. Ja, ich habe übrigens noch einmal ganz kurz geschaut, also man dürfte anscheinend wirklich Phenylalanin schon gefunden haben unter vielen anderen Aminosäuren in Kometen und Meteoriten. Da gibt es eine Arbeit dazu.
Ja, schauen wir mal. Ob sich jetzt in die eine oder die andere Richtung dreht.
Nein, das kann jetzt, weiß ich jetzt nicht so die Schnelle.
Ah, das recherchierst dann fürs nächste Mal.
Schauen wir. Oder nicht, wir werden sehen.
Oder nicht. Ja, aber spannend.
Ja, das war Staub und das Leben. Also seid nicht so gründlich beim Staub wegräumen, vielleicht wird nochmal Leben draus.
Ja, aber das ist ja auch, die Kombi ist ja auch lustig, weil Staub auf der Erde besteht ja auch zu einem Großteil aus Ex-Lebewesen.
Stimmt,
zumindest. Ja. Also da ist auf jeden Fall eine Kombi, die mögen sich, Staub und Leben.
Vielleicht sind wir nur der staubige Winkel in der Wohnung von irgendeinem Alien.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Ja, wir haben auf jeden Fall auch Fragen zu beantworten, und ich habe Fragen rausgesucht, die meisten haben mit dem Thema zu tun, nicht alle, aber eine, die hat gerade gut gepasst, die kam auch frisch rein, und zwar von Reik. Der hat das Buch gelesen, das ich mit Helmut Jungwirth, dem Professor für Wissenschaftskommunikation und Mikrobiologen, Science-Buster-Kollege von uns, geschrieben habe, das Buch Eine Geschichte der Welt in 100 Mikroorganismen. Und da habe ich geschrieben, dass wenn man alle Viren auf der Erde nimmt und sie hintereinander legt, dann reicht die Virenkette 100 Milliarden Lichtjahre weit in den Weltraum hinaus. Boah. Weil ziemlich viele Viren sind. 10 hoch 31 Viren sind es ungefähr. Und er wollte nicht ausrechnen, mit welcher mittleren Virengröße ich das gerechnet habe. Das ist ja nicht so schwer, es ist eine Division, aber ich habe es trotzdem nochmal gemacht. Es ist ungefähr eine mittlere Virengröße von 100 Nanometer, die man dann nimmt, die ich genommen habe, um das auszurechnen. Und die Frage, die Reik dann noch stellt, ist, kann sowas überhaupt so weit ins All reichen? Hätte dieses Etwas das Universum nicht schon komplett durchquert? Also abgesehen davon, Reik, dass es ein Bild ist, ja, dass man nicht wirklich die 10 hoch 31 Viren nimmt und irgendwie aneinander klebt, damit man eine große Virenstange kriegt oder irgendwie sowas.
Ja, also, lecker, Virenstangen, heute im Angebot.
Aber die Frage ist natürlich, ja, 100 Milliarden Lichtjahre ist halt die Länge, die man kriegt, wenn man alle Viren aneinander legen würde. Natürlich, wenn ich jetzt von der Erde mir vorstellen würde, ich würde eine 100 Milliarden Lichtjahre lange Leiter oder 100 Milliarden Lichtjahre einen großen Stapel machen, natürlich geht das sowieso nicht aus allen möglichen Gründen geht's nicht, aber wenn wir noch ein bisschen warten, wird's vielleicht ins Universum reinpassen. Ich glaube, der Durchmesser des sichtbaren Universums ist bei knapp über 90 Milliarden Lichtjahre. Ja. Also wenn wir noch ein bisschen warten, bis es noch ein bisschen ausgedehnt hat, dann kriegen wir die Viren auch noch runter.
Ja, und außerdem ist es ja nur das beobachtbare Universum, das geht ja weiter draußen weiter. Da ist ja mehr Universum weiter draußen.
Genau,
ja. Da ist noch mehr. Da können wir halt noch nicht hinschauen, aber ja. Ja. Alles voll. Alles voll mit Viren.
Ja, genau. Ja, das Reik hier bitte gerne, wenn du noch was zum Rechnen hast, dann machen wir gerne für dich.
Ich finde solche Vergleiche immer echt super und ich finde diese Zahlen, ich meine, wir wissen, dass unser Gehirn das nicht kann, das mit den großen Zahlen. Und man denkt sich dann immer wieder, ah, man hört dann irgendwie so, ah ja, 10 hoch 30, keine Ahnung, denkt sich, boah, viel, ja. Aber solche Vergleiche, da knallt es einem nochmal ordentlich um die Ohren, wie sehr wir uns das nicht vorstellen können. Alle Viren aneinandergereiht, 10 hoch 30, was?
10 hoch 31 Viren, ja.
Ja, und dann kommst du an eine Stange, die länger ist als das beobachtbare Universum.
Ja.
Schon krass.
Ja, sind viele Viren. Aber ist noch klein, darum fällt es nicht so auf. Dann habe ich eine Frage, die kannst du beantworten, Ruth. Die ist von Michael. Und Michael ist 9 Jahre alt und hört schon trotzdem diesen Podcast. Michael wollte wissen, wie die Farben im Universum entstanden sind. Warum haben manche Nebel eine Farbe? Warum leuchten Sterne in einer Farbe? Wie geht das?
Ja, super Frage. Sehr gute Frage, wirklich. Das sind so diese Grundlagenfragen, die Sachen, die wirklich wichtig sind. Wo kommen Farben her? Warum hat das alles Farben da draußen? Und für Farbe gibt es hauptsächlich 2 Ursachen. Das eine ist Temperatur, also wie warm oder heiß oder weniger warm oder kühl etwas ist, alles, was eine gewisse Temperatur hat, alles hat irgendeine Temperatur, leuchtet in einer bestimmten Farbe. Und die Sonne leuchtet in ihrer Farbe so weiß-gelblich, weil sie an die 6000 Grad hat an ihrer Oberfläche. Und die Sterne, die heißer sind, zum Beispiel 10.000 Grad, die großen Sterne, die leuchten dann bläulich. Und die kleineren Sterne, die roten Zwerge, die sind ein bisschen weniger heiß und die leuchten dann rot. Also die Temperatur ist direkt mit der Farbe irgendwie kombiniert. Und dann gibt es noch den zweiten Grund. Und das ist das hauptsächlich, warum diese Nebel in diesen bunten Farben leuchten. Woraus sie sind, ja, die Zusammensetzung. Dinge, die aus verschiedenen Materialien bestehen, leuchten in verschiedenen Farben. Ich meine, das kennt man ja eh aus dem Alltag irgendwie. Gras ist grün und Steine sind grau und so, ja, also auch nicht ganz das Gleiche, aber fast das Gleiche. Dinge, die aus unterschiedlichen Materialien bestehen, haben meistens eine charakteristische Farbe. Und die Farbe von diesen Nebeln, zum Beispiel dieses schöne, dieses Rosarot, das ist die Farbe vom Wasserstoff, okay? Und weil Wasserstoff überall ist da draußen, sind diese Nebel meistens auch so rosarot. Und die anderen Farben kommen dann von anderen Bestandteilen, zum Beispiel Sauerstoff. Sauerstoff leuchtet meistens so türkisbläulich oder Stickstoff leuchtet auch eher rötlich. Ja? Also jedes Element hat auch eine eigene Farbe. Nochmal kurz zusammengefasst, Temperatur und Zusammensetzung sind die 2 Dinge. Wie heiß etwas ist und woraus es besteht, die Farbe von Dingen bestimmen.
Man könnte jetzt Michael raten, einfach ein paar Sachen anzuzünden und zu schauen, wie es leuchtet, aber nur mit elterlicher Aufsicht vielleicht.
Ja, mach das, gute Idee. Cool. Und sag Bescheid, was passiert ist.
Ja. Aber vielleicht, Michael, das ist ein gutes Beispiel, wenn du jetzt mit deiner Familie oder so im Sommer draußen grillst, da sieht man das schön. Je nachdem, wie heiß die Grillkohlen sind, haben sie eine unterschiedliche Farbe. Am Anfang brennen die einfach so vor sich hin, da ist die Flamme gelblich, dann doch vorher ist es rötlich und dann, wenn es richtig heiß ist, so kurz bevor man dann das Zeug auf den Griller legt, da sind die Kohlen dann wirklich so, ja, da leuchten sie fast gar nicht mehr. Da ist es schon so heiß, dass es wirklich so weiß glühend ist, das Ganze. Da ist es wirklich heiß genug. Also da sieht man wirklich direkt, wie die Farbe von der Temperatur abhängt, die das Objekt hat.
Genau, und wenn sie langsam auskühlen und man sie dann gar nicht mehr leuchten sieht, heißt das nicht, dass sie nicht mehr leuchten. Die leuchten noch, aber dann leuchten sie im Infrarotlicht, genau, das unsere Augen halt nicht sehen können. Aber wir spüren dieses Infrarotlicht als Wärme. Also wenn man dann noch die Hand drüber hält, nicht zu nah dran.
Genau.
Aber trotzdem die Hand drüber hält, dann spürt man diese Infrarotstrahlung, dieses Licht auch noch eben als Wärme. Man kann es zwar nicht mehr sehen, weil unsere Augen das nicht wahrnehmen können, aber Zeug leuchtet immer, ja. Alles, was irgendwie... ja, alles um dich herum leuchtet eigentlich, nur halt die meisten Dinge um uns herum sind halt nicht so heiß, dass sie im sichtbaren Licht leuchten, nicht quasi sternenheiß, sondern warm, und das ist dann Infrarot.
Ganz genau. Und wenn du noch mehr Fragen hast darüber, dann sag einfach Bescheid, Michael. So, und jetzt haben wir eine Frage und einen Kommentar, die uns dann bald überleiten zu Science Frames. Hier hatte Hauke eine Frage. Ich weiß nicht, wie
Hauke
ernst.
Hauke schickt uns sehr viele Fragen.
Ja, ich weiß nicht, wie ernst die gemeint ist, aber Hauke hört zum x-ten Mal, ich weiß nicht, was x hier ist, aber zum x-ten Mal die Folge über die Panspermie. Und er hat dazu eine Idee, nämlich die Idee, dass vor der Existenz von Leben auf der Erde Außerirdische auf die Erde gekommen sind, die Erde wieder verlassen haben, aber irgendwo, keine Ahnung, am Boden gespuckt haben oder sonst irgendwelche Mikroben übrig gelassen haben, Verunreinigungen, und so das Leben entstanden ist. Und das wäre doch möglich, sagt er, und würde das Problem mit der ganzen Panspermie, mit dem Leben aus dem All irgendwie umgehen. Ich kann jetzt nicht, und er sagt dann, was meint ihr, ist seine Frage, und die Antwort drauf ist, ja, kann schon sein, aber die andere Sache ist wahrscheinlich wahrscheinlicher. Ich weiß nicht, ob du mehr dazu sagen kannst als das.
Naja, was mir jetzt da spontan dazu einfällt, ist das, was diese Außerirdischen da auf den Boden gespuckt hätten oder so, also abgesehen davon, dass das ziemlich schlechte Manieren wären, liebe Außerirdische, aber gut. Das wäre wahrscheinlich etwas, was schon wesentlich weiter entwickelt ist. Also es wäre außerirdische Lebewesen-DNA, ne, die schon wesentlich weiterentwickelt ist als das, was man als erstes ursprüngliches Leben auf der Erde findet. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also das quasi das ursprüngliche Leben, der grüne Schleim auf irgendeinem Tümpel der Ursuppe oder wie auch immer, ob der dann schon grün war, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht, wie auch immer. Das ist irgendwie das, wo man dann quasi... sieht, so hat das Leben auf der Erde begonnen, und dieses ganz, ganz einfache, simple Leben, das ist das, was möglicherweise aus dem Weltraum zu uns gekommen ist. Außerirdischen Spucke wäre da irgendwie schon viel komplexer, oder? Und viel, ja, quasi später, und das könnten wir wahrscheinlich schon auseinanderhalten, oder? Ja,
ich weiß es nicht, ob wir es könnten. Es ist halt
müssen wir die Biologen fragen, mal zur Abwechslung. Man müsste hier mal einen Biologen fragen oder eine Biologin.
Es ist auf jeden Fall, ja, also es ist nicht unmöglich, aber es ist auch nicht wirklich wahrscheinlich, Hauke, würde ich sagen.
Ich glaube auch nicht.
Dann hat Florian noch geschrieben, nicht ich, sondern ein anderer Florian, der hat eigentlich keine Frage gestellt, er hat uns nur eine E-Mail geschrieben, wo er auch basierend auf einer Folge über außerirdisches Leben, die wir gemacht haben, so ein bisschen zusammengefasst hat, wie es dann ausschaut mit außerirdischem Leben, und er kommt da zu dem Schluss, dass die Möglichkeiten eingeschränkt sind, wenn man komplexe Chemie haben will, weil man dann eben nur bestimmte Temperaturbereiche braucht und sowas. Also er hat uns da alles ein bisschen zusammengefasst, und weil er keine Frage gestellt hat, kriegt er auch keine Antwort, aber er kriegt den Hinweis, erstens danke Florian für deine E-Mail, und zweitens wird das jetzt genau das sein, worüber wir mit Evi bei den Science Frames sprechen, weil da geht's genau um das, was Florian in seiner E-Mail geschrieben hat, und genau um das, was wir jetzt in den Fragen und ein bisschen auch in der Hauptgeschichte behandelt haben, nämlich um Leben, das von woanders kommt. Und um was es genau geht, das hören wir uns an, wenn Evi mit dabei ist. Hallo Evi.
Hallo, bin schon da.
Hallo.
Ja, hallo.
Evi, du hast dich auch mit Leben aus dem All beschäftigt, und zwar nicht mit Leben aus dem All im All, sondern mit Leben aus dem All auf der Erde, in dem, was du uns heute erzählen willst.
Genau, also den Film, den ich heute mitgebracht habe, der freut mich ja ganz besonders, weil ich den schon ein bisschen länger in der Pipeline habe. Und jetzt habe ich ihn endlich mal rausgegraben, weil die Motivation noch ist, jetzt muss ich gleich ein bisschen Eigenwerbung machen oder Werbung in eigener Sache. Und zwar habe ich ja letztens wieder mit Peter gesprochen in einem Science-Fiction-Special, das gerade bei Cosmic Latte läuft. Da sind wir irgendwie auf den Film Evolution gekommen. Da dachte ich mir, ja, da wollte ich eigentlich schon länger darüber sprechen, und das werde ich heute doch glatt machen.
Hast du Evolution gesehen, Ruth?
Nein.
Nicht? Der wird dir Spaß machen. Der ist mit David Duchovny, der Akte X-Kerl.
Fox Mulder.
Ja, und genau. Und der ist wirklich sehr, sehr lustig. Also es ist eine Komödie, es ist kein irgendwie ernsthafter Science-Fiction-Film. Also es hat schon ernsthafte Science-Fiction drin, wie wir gleich hören werden, aber es ist ein sehr, sehr lustiger Film. Also ich habe den wirklich mehrmals schon gesehen und der war immer, sag mal, hast du den nicht mal gesehen? Ich habe den schon gesehen, wie ich damals noch in Wien gewohnt habe. Ich erinnere mich, dass ich mit irgendjemandem bei mir in der Wohnung gesessen bin und wir diesen Film geschaut haben. Warst das nicht du? Vielleicht war es Dagmar, ich weiß es nicht.
Du kennst meine Erinnerung.
Ich wollte gerade sagen, wenn du es gewesen wärst, dann wüsstest du auch nicht mehr, was es im Film
ist. Würde ich es nicht mehr wissen. Es kommt mir gerade überhaupt nicht bekannt vor, aber das heißt ja, auch nichts.
Dann soll ich dir mal erzählen.
Vielleicht fange ich einfach mal an. Ja.
Genau,
und fang mal an. Und geht genau. In dem Film, ja, und vielleicht kommt dann irgendeine Erinnerung zurück. Also wie gesagt, das ist ja immer eine Science-Fiction-Komödie. Ey, schon von 2001, also es ist wirklich schon ein bisschen länger her. Also falls da Erinnerungslücken da sind, ist das okay. Regisseur ist der Ivan Reitman, der auch Ghostbusters gemacht hat übrigens. Und das merkt man auch ein bisschen in dem Film. Also ich finde, das hat so ein bisschen die Handschrift von Ghostbusters. Dan Aykroyd von den Ghostbusters spielt auch eine kleine Rolle. Und ja, eben David Duchovny spielt mit, eben Fox Mulder, Orlando Jones, Sean William Scott, den manche vielleicht noch von American Pie kennen, und Julianne Moore. Ja, die Story ist recht skurril eigentlich. Also es spielt in Arizona in den USA und da stürzt ein Asteroid ab. Das ist auch gleich zu Beginn eigentlich eine Szene, wo man halt jetzt aus Astronomenperspektive das ein bisschen beide Augen zumachen sollte, weil das nicht sehr akkurat ist, wie das da alles dargestellt ist. Und
aber dann sieht man doch den Film nicht mehr, wenn man beide Augen zumacht.
Ja, also es ist eh nur ganz kurz. Also im Asteroid stürzt fast eigentlich auf das Auto von Sean William Scott, der einen Feuerwehrmann-Anwärter spielt und der übt da für seine Feuerwehrprüfung, für die Aufnahmeprüfung. Der kann sich da mit so einem Hechtsprung dann auch irgendwie noch vor dem Impact schützen. Irgendwie.
Aber es gibt schon Fälle von Meteoriteneinschlägen auf Autos. Ich glaube, sowas gab es zumindest einmal.
Ja, aber der ist, glaube ich, ein bisschen zu groß als das. Also da passt das Ganze mit der Größe und dem Impact und das alles passt
da nicht hier, ganz zusammen. Ich habe gerade spontan gegoogelt hier, absolut verlässliche Quelle aus Bild.
Ja.
Ein Meteorit zerfetzte dieses Autodach. Schreibt die Bildzeitung, dann muss es stimmen. Ja.
Aber das ist wahrscheinlich klein gewesen, oder? Das wird wahrscheinlich nur so ein Mikro.
Vielleicht war es ein Meteoroid.
Ja,
das ist in einem Weltall. Aber ja, das ist eine Meldung, die ist tatsächlich echt. Also da ist wirklich ein Loch im Auto, das von dem Meteorit stammt. Aber der war nicht so groß wie der im Film. Ja.
Genau, also der in dem Film, der kracht dann in einer Höhle und ist da dann auch eben sehr dekorativ noch erhalten und platziert. Ja. Auf jeden Fall machen sich dann eben Ira Kane, das ist eben gespielt von David Duchovny, und Harry Block machen sich dann auf den Weg und untersuchen diesen Meteoriten. Und Ira Kane ist jetzt Biologe und Harry Block ist ein Geologe und gehört auch zu den örtlichen Vertretern der Geologischen Kommission der USA.
Sind auch beide keine sonderlich erfolgreichen Wissenschaftler. Also das ist eher so, genau, ist eine miese Uni und die sind beide auch nicht sonderlich engagiert, also eher so.
Genau, also die sind da eben an der Uni und also eben Biologen und Geologen, und der Harry Block hat eher so die Volleyball-Mädchenmannschaft mehr im Blick, die er da trainiert, und ja, also sie nehmen sich selber, glaube ich, nicht ganz so ernst als Wissenschaftler. Auf jeden Fall fahren die eben dorthin und untersuchen den eben und entdecken dann, dass es dort so eine einfache Lebensform existiert. Ja. Die beginnt dann aber im ziemlichen Schnelldurchgang eigentlich so mit der Evolution, also man hat das ziemlich schnell, dass es zu mehrzelligen Organismen werden, man hat dann eben gleich mal so Pilze und Blattwürmer und ja, Gliederfüße bis zu einfach Wirbeltieren. Und wie es aber eben so ist natürlich, kommt dann natürlich das Militär, die Regierung, die kriegen davon Wind und sperren das alles ab, machen da ein Labor, und die zwei Herren dürfen dann eben nicht mehr hin. Und die haben aber jetzt eigentlich schon ihren Nobelpreis da irgendwie davon geträumt, da haben wir gedacht, okay, das wird ihnen jetzt Ruhm und Reichtum bringen und sie müssen nichts mehr machen. Und jetzt dürfen die dann nicht mehr hin, weil eben alles abgeriegelt ist. Und schleichen sich dann natürlich ein und versuchen da dann eben noch Proben zu nehmen. Und ja, das Ganze entwickelt sich aber immer weiter, also diese Organismen. Und sie sind anfangs noch in so einem Mikroklima, wo sie eben schnell sterben, wenn sie, sobald sie eben den Sauerstoff eigentlich in unserer Atmosphäre atmen. Und sie passen sich dann aber relativ schnell an und breiten sich dann eben auch, also da gibt es ein Tunnelsystem unter der Stadt und irgendwie alte Minenschächte, und die breiten sich da eben aus. Und es entwickeln sich dann eben auch so eine Art wie Flugsaurier, und wir greifen dann eben auch die Menschen an. Also es wird dann auch wirklich bedrohlich.
Alien, Neandertaler kommen auch noch.
Die Situation droht eben außer Kontrolle zu geraten. Ja. Eben zum Schluss gibt es sogar Primaten, die kommen dann irgendwie aus dieser Höhle auch raus und greifen eben dieses Labor an, und dann beschließt eben das Militär, okay, das ist jetzt Schluss. Also sie wollen das Ganze mit Napalm dann irgendwie bombardieren und beenden. Und Ira Kane und Harry Block finden zufällig heraus, dass Feuer die Entwicklung eigentlich sogar noch beschleunigt. Also das ist irgendwie so ein Superzündi dann in ihrer Evolution.
Superzündi!
Ja, ist auch eine meiner Lieblingsszenen im Film, weil es eigentlich total frech ist, weil es ist jetzt eben so, okay, gut, wie willst du das jetzt darstellen, dass die, wenn sie mit Feuer in Kontakt kommen, da ihr ihre Entwicklung beschleunigen und dann plötzlich zündet sich da eben der Harry Kane, dann, der Harry Block, eine Zigarette an, ja, und dann fragt ihn der einmal noch, so, seit wann rauchst du bitte? Und er so, jetzt ist auch schon wurscht, so quasi, jetzt geht die Welt eh zugrunde und schnippt dann dieses Zündholz in diese eine Probe und dann macht er so quasi wirklich fast wie eine Explosion und es ist dann so eine Riesenzelle irgendwie. Und das ist halt so absurd, weil davor und danach wird nicht geraucht und es ist nur für diese eine Szene und das ist schon so lächerlich eigentlich, dass es wieder genial ist. Auf jeden Fall finden die dann eben raus, dass eben Napalm natürlich, dass er noch heißer ist dann, ja, also würde das Ganze halt pushen und jetzt diesen Organismus eben nicht töten. Und sie versuchen dann natürlich das Militär davon abzubringen, was natürlich nicht funktioniert. Also das ist eh klar, dass die nicht auf die Wissenschaft hören, ja. Feuern das dann eben ab und es entsteht dann so eine riesige Amöbe. Also das ist dann auch so das Kommentar, so der einfachste Organismus ist dann oft der stärkste. Und jetzt haben die halt mit so einem riesigen, ja, mit so einer riesigen Amöbe zu tun.
Sehr so hausgroß.
Also der Ira Kane stellt dann irgendwie so die Theorie auf, dass Selen tödlich sein könnte, also so wie für uns Menschen Arsen. Also er geht da im Periodensystem da irgendwie so zwei runter, eins rechts und da ist bei denen dann Selen. Ja, und wie wir halt alle seit dem Film wissen, oder jeder, der den Film gesehen hat, wird jetzt wissen, okay, wo Selen drinnen ist, und zwar in Head & Shoulders Shampoo. Und das heißt, sie besorgen dann in der Nacht ganz viele Flaschen von Head & Shoulders und füllen eben den Löschwagen von der Feuerwehr dann an. Das war da eine Feuerwehrmann-Anwärter, hat sich ihnen dann natürlich inzwischen angeschlossen und sie sind dann eben so eine Truppe, füllen dann eben den Löschwagen mit diesem Shampoo voll und machen sich dann auf den Weg, die Amöbe zu zerstören. Und ja, ich darf jetzt auch mal verraten, dass sie dann natürlich die Welt retten und ja, dann auch natürlich wieder ihr Ruf hergestellt ist. Aber ich finde es sehr witzig. Also es ist ein Film, den ich mir auch heute noch wirklich gerne anschaue, weil sich, glaube ich, selber auch nicht ganz so ernst nimmt.
Nein, das ist, wie gesagt, der ist sehr, sehr lustig und auf sehr, sehr gute Art lustig. Ich kann ihn auch nur empfehlen. Also wenn du dich jetzt nicht erinnert hast, Ruth, dann schau ihn dir an. Macht dir sicher Spaß.
Das ist, ich glaube schon, dass ich das mir gemerkt hätte, oder? Wenn ich den gesehen hätte, das klingt nämlich schon cool. Und ich habe jetzt irgendwie, es hat jetzt überhaupt nicht aha gemacht. Und normalerweise macht es dann schon aha, schon wenn ich zumindest irgendwie, zumindest ein bisschen, wenn ich dabei war. Also, aber ja, werde ich mir anschauen. Ich finde so alte Filme dann eh auch irgendwie nett. Also ich finde so bei Science Fiction, die neuen Sachen sind dann oft so ein bisschen zu, ich weiß gar nicht was, zu alles. So zu bemüht, zu viel über drüber ein bisschen und ja.
Das macht eben der Film halt gar nicht. Und ich finde wirklich, dass der bei manchen Altern ja auch schlecht, die kannst du dir dann wirklich nicht mehr anschauen. Ja, stimmt. Und bei dem ist es halt wirklich, so wie gesagt, nachdem sie sich auch selber als Wissenschaftler jetzt nicht, glaube ich, nicht ganz so ernst nehmen. Aber man nimmt ihnen das trotzdem irgendwie ab. Also es ist jetzt nicht so, dass du dir denkst, okay, das ist jetzt David Duchovny, der Schauspieler, sondern ich finde auch, dass sie so ihre Charakteren und Persönlichkeiten aber trotzdem authentisch rüberbringen. Also ich finde das, finde ich echt charmant irgendwie. Ja, aber reden wir über die Science in dem Film. Es würde jetzt natürlich naheliegend, dass ich jetzt über Panspermie rede und wieder mal über Fred Hoyle, wo ich so ein Fan bin von seinen Viruses from Space, aber das mache ich nicht heute. Und zwar stattdessen schauen wir uns an, welche Chemie denn außerirdische Lebensformen haben können. Also wir wissen ja, dass auf der Erde sind ja alle Lebensformen also Kohlenstoff basierend, also chemisch genau ja Kohlenwasserstoff. Was bedeutet das jetzt, wenn das Leben jetzt eben so aufgebaut ist? Also wir bestehen ja zu 9/10 aus Wasser, H2O.
Und Phenylalanin nicht vergessen. Das ist, weißt du jetzt gerade nicht Bescheid, aber da haben wir vorher ausführlich diskutiert, überraschenderweise,
über Phenylalanin. Kannst du das sagen? Sag mal.
Phenylalanin?
Ja, geht. Weil ich hatte meine Schwierigkeiten. Aber egal. Schauen, ob ich die einzige komische bin. Ja.
Du, ich spreche alle möglichen Sachen falsch aus, also von denen
her. Das tue ich auch.
Also, wenn man was falsch aussprechen kann, bin ich die Erste, die das macht.
Voll überbewertet, die Aussprache, ja.
Genau, ja. Gut, dass wir einen Podcast haben und reden. Ne?
Ja, genau. Gut, dass wir da nichts damit zu tun haben, dass wir das gut können sollten oder so. Ja,
eben. Ja, genau, wird völlig überwertet, ja. Na gut, also wir haben eben, ja hauptsächlich Wasser, was wichtig ist. Wir sind ja im Prinzip ja Wassersäcke. Ich glaube, das sagt ja der Q irgendwann einmal in Star Trek zum Picard. Aber es braucht eben auch Kohlenstoffverbindungen, dass eben jetzt Leben wird und wir eben nicht nur diese Wassersäcke sind. Und diese ganzen Verbindungen sind aber eigentlich eher Feststoffe. Und es braucht jetzt eben auch das Wasser, damit sie eben gelöst sind. Und das ist eben wichtig, weil es sonst keine Bewegung geben wird. Und Bewegung ist auch total wichtig in jeglicher Hinsicht, weil es total viele auch innere Bewegungsvorgänge gibt. Also jetzt eben bei den Zellen, was den Nahrungstransport, Abfallprodukte raus, rein transportiert. Auch Fortpflanzung muss sich auch die Zelle teilen. Also das ist immer so Bewegung.
Man sollte Straße bauen, das machen wir so auch. Aber Straße bauen oder so kleine Autochen, dann kann man sich auch
bewegen. Naja, eben, genau. Auch, dass wir uns halt zur Nahrung hinbewegen können, das ist total wichtig. Ja, also deswegen ist halt eine Konsequenz davon, dass halt wirklich alle Lebensformen darauf angewiesen sind, dass sie jetzt mit Wasser gefüllt sind. Und es könnte jetzt eben auch eine andere Flüssigkeit sein. Aber Wasser hat jetzt eben den Vorteil, dass es eben viele von diesen chemischen Reaktionen unterstützt, die jetzt eben für das Leben notwendig sind. Und Kohlenstoff ist deswegen auch so passend oder ja, funktioniert einfach gut. Also bei uns auf der Erde funktioniert das ja gut, weil wir sind ja alle da, ja, weil es eines von diesen vier bindigen Elementen ist. Das heißt, es kann jetzt mit bis zu vier anderen Atomen chemisch verknüpft sein. Wasserstoff ist zum Beispiel nur einbindig, das heißt, da sind eben jetzt keine komplexeren Verbindungen möglich. Für Leben brauchen wir jetzt eben diese ganzen Verzweigungen und eben andere Atome auch anzubinden. In Evolution zum Beispiel ist jetzt eben die außerirdische Lebensform stickstoffbasierend, das ist zum Beispiel dreibindig, was eigentlich jetzt nicht gut ist. Also das ist jetzt von den chemischen Eigenschaften her jetzt nicht gut geeignet, das ist so langkettig, also es ist instabil und würde schnell zerfallen. Ich glaube, sie haben das vielleicht nur genommen, damit sie dann nachher das mit Selen vielleicht als Lösung anbieten können, mit dem Periodensystem 2 runter und eins rechts irgendwie, ja, damit sie das machen können und von Head and Shoulders reinbringen, ich weiß es nicht. Ja. Es macht jetzt auch nicht so viel Sinn. Ja. Tatsächlich ist in der Science Fiction ja eher siliziumbasierte Lebensformen. Das wird ja auch erforscht unter anderem. Ja. Also es gibt da ein Paper zum Beispiel von 2020. Das hat den Titel On the Potential of Silicon as a Building Block for Life. Also das wird auch untersucht. Kommt übrigens auch bei Star Trek vor. Also da gibt es auch Horta, für die alte Klassik-Serie kennen. Horta ist auch eine.
Das ist eine komische alte Silizium. Decke, oder?
Was? Das ist keine Decke.
Ja, aber wenn du das anschaust, das ist irgendwie so ein Kerl, der unter einer alten Decke sitzt und immer so rumwackelt. So schaut irgendwie Horta aus der Folge.
Das habe ich heute gar nicht in Erinnerung. Also das ist halt so eine so Art wie ein Steindings.
Ja, du hast ja, wahrscheinlich auch mit den Kindheitsaugen angefangen, aber wenn du das ja, anschaust, genau. Dass man Bildersuche machst, Horta, Star Trek, das schaut aus wie so eine komische Decke, da sitzt er da drunter.
Ich glaube, das trifft wahrscheinlich auf viele Aliens in der alten Star Trek-Serie zu.
Ja, aber da hat man da statt so Silizium, sondern eher Silikon vielleicht, ja. Naja, schaut eher so wie eine Pizza aus, oder?
Googelt das alles, dann könnt ihr selbst entscheiden, aber ich bin der Meinung, es ist halt wie so eine komische, ja, es ist eine knubbelige Decke, wo irgendeiner drunter sitzt und so hinwackelt. Das ist die Silizium-basierte Lebensform aus der Folge, die inhaltlich durchaus interessant ist. Da geht es um sehr, sehr philosophische Themen in der Folge, aber die Darstellung des Silizium-basierten Lebens ist verbesserungswürdig.
Ja, kann man sich überlegen, gell. Auf jeden Fall macht eben Silizium, wenn man sich das anschaut, mehr Sinn als jetzt eben Stickstoff, weil Silizium ist eben unter Kohlenstoff, also ist in einer Gruppe, in einer chemischen Gruppe. Das heißt, es hat auch ähnliche chemische Eigenschaften und unter anderem eben auch diese Zahl der Bindungen ist gleich, ja. Und analog jetzt eben zum Kohlenwasserstoff bildet es Silane. Das heißt, das sind Ketten von Siliziumatomen. Und an den Seiten hat es noch eben so Wasserstoffatome. Ja. Im Vergleich hat jetzt aber im Kohlenstoff halt doch eine höhere Stabilität in der Bindung jetzt als jetzt im Siliziumatom. Also es ist geringer. Das heißt, es kann eben leichter kaputt gehen. Ja. Das heißt, es braucht halt wirklich optimale Bedingungen, damit es eben erhalten bleibt. Und es ist auch bei hohen Temperaturen unstabil. Also es bräuchte eine sehr kalte Umgebung, also wirklich tiefe Temperaturen, damit es quasi überlebensfähig wäre. Und da ist aber der Nachteil, dass dann natürlich diese Reaktionsfähigkeit, die Reaktionskinetik sinkt dadurch. Das heißt, das kann nicht so schnell dann mit chemischen Reaktionen reagieren, also Energie freisetzen, so wie wir es eben auch haben, wenn wir dann plötzlich Leistung auch produzieren müssen, wenn wir für etwas davonlaufen zum Beispiel, ja, oder auch um die Körpertemperatur zu halten. Das heißt, das bräuchte viel mehr Energie, ja. Das heißt, das wäre dann wahrscheinlich aus einem Eizeller heraus, also aus einem Einzeller heraus würde sich dann wahrscheinlich gar nicht weiterentwickeln. Weiteres Problem wäre auch die Atmosphäre, also Silane sind pyrophor, das heißt, sie sind eben auch leicht zu entflammen und reagieren jetzt eben schon ja, mit dem Sauerstoff eigentlich sehr heftig bei Zimmertemperatur schon. Das heißt, das wäre alles nicht so optimal. Und sie sind instabil bei wasserbasierten Umgebungen. Also das hat jetzt auch diese Studie herausgefunden, die ich da eben gefunden habe. Im Wasser ist diese ganze Siliziumchemie eher instabil. Ja. Eben, wie ich gerade erzählt habe, haben wir jetzt aber eben so eine wasserbasierte Biochemie. Das heißt, das wäre jetzt nicht so ideal. Ja. Also so wie wir jetzt eben kennen für diese Lebensformen jetzt auf der Erde, wo wir jetzt eben Wasser als Lösungsmittel verwenden. Das heißt, das würde nicht funktionieren.
Das heißt, diese ganzen Geschichten, das ganze Science-Fiction-Dogma, dass das außerirdische Leben siliziumbasiert ist, das ist alles Quatsch, kann nicht sein.
Ich habe noch einen Punkt, den ich noch anbringe, bevor ich zu meinem Fazit komme. Und zwar, den finde ich nämlich auch sehr interessant. Und zwar ist das die Atmung. Also es ist ja bei uns auch etwas sehr Wichtiges, ja, zum Leben. Das heißt, wir wandeln da ja ganze Verbindungen mit Luftsauerstoff in Wasser- und Kohlenstoffdioxid um. Das Analogon wäre dann Siliziumdioxid. Und Kohlenstoffdioxid ist ja jetzt ein Gas, das wissen wir, ja. Aber Siliziumdioxid, das ist steinhart. Das ist ein Quarz, ja. Also das ist, Bergkristalle kennt man, das ist ein Quarz, ja. Das heißt, sie würden sich dann irgendwie all along in Steine verwandeln. Und das finde ich halt irgendwie, ja, finde ich irgendwie krass. Ja, also das ist dann halt nicht so gut, wenn deine Atmung dich in einen Stein verwandelt. Ja, also man kann dann als Fazit eigentlich sagen, dass die Kohlenstoffchemie eben die Chemie des Lebens ist. Also das ist eben aus dem Paper auch. Und Siliziumchemie aber eben die Chemie der Steine ist. Ja, das heißt, du brauchst viel mehr Energie, um jetzt quasi so Steine in Leben natürlich zu verwandeln. Ja.
Wie oft kriegst du die Frage eigentlich gestellt, Rot, wenn du irgendwie deine Kinder-Talks mit dem Planetarium machst oder andere Vorträge? Da redest du wahrscheinlich auch oft über Außerirdische und ich rede auch oft über Außerirdische in meinen Vorträgen und meistens kommt dann immer, wenn ich Außerirdische erwähne, irgendeiner oder irgendeine Frage, wo dann einer kommt, ja, aber Leben kann ja auch auf Silizium basieren. Kriegst du das auch andauernd gefragt?
Ja, vielleicht nicht andauernd, aber kommt schon vor, ja. Oder zumindest, dass jemand sagt, das könnte aber auch ganz anders sein. Aber die Kinder eher nicht. Die Kinder erwarten sich irgendwie kleine grüne Männchen, die vielleicht eine anders aussehende Nase oder spitze Ohren haben oder so.
Das. Ich frage mich, wo das herkommt, also diese popkulturelle Bedeutung von siliziumisierten Leben, ob das wirklich mit der Star Trek-Folge damals zu tun hat, von wann ist die, von 19 irgendwas, 70 in, oder 60?
Das sind 60er.
1967, ja, sehe ich gerade. Ob das daher kommt oder ob es da wirklich zu der Zeit das wirklich wissenschaftlich noch anders war, dass man das noch wirklich als potenzielle valide Möglichkeit gesehen hat. Würde mal interessieren, ob das jemand schon mal erforscht hat oder nicht.
Ja.
Wahrscheinlich nicht.
Aber. Ja, also wo es herkommt. Ich meine, es macht ja Sinn, weil es ja eben in der gleichen Gruppe ist. Es macht mehr Sinn, als sich da Gedanken über den Stickstoff zu machen, was die da bei Evolution eben verwendet haben. Ja, was ich noch herausgefunden habe, was auch interessant ist, so wie wir die Knochen haben, ja, die uns ja stützen, die sind ja aus Calciumphosphat, könnte es auch sein, ja, dass zum Beispiel so eine kohlenstoffbasierte Lebensform, aber Knochen hat aus Silikaten. Und da gibt es nämlich auf der Erde sogar ein Beispiel, und zwar in simpler Form sind das die Kieselalgen, das sind Einzeller, und die haben eine Hülle aus Siliziumdioxid. Das heißt, ihre eigentliche Biochemie basiert jetzt eben auf Kohlenstoff, aber eben ein Teil ihrer biologischen Funktionen sind aber eben auf Siliziumbasis. Und das finde ich recht interessant. Also ist das vielleicht mit Horta gar nicht ganz so abwegig? Und ja, vielleicht gibt es da so Mischformen vielleicht, die das verwenden.
Ja, aber ist doch praktisch, wenn die irgendwo leben anderswo, dann können wir es gleich nehmen, dann können wir Häuser draus bauen, wenn wir schon Steine haben.
Sollen sie ein bisschen atmen?
Genau.
Sie zum Atmen zwingen und dann sie zum Hausbau nutzen.
Ja, aber hier auf der Erde, wir haben die Elefanten alle erschossen für die Elfenbeinstoßzähne, wir haben die Wale alle erschossen, also nicht erschossen, aber was haben wir, die Wale irgendwie gefangen für das Öl, und dann können wir auch irgendwelche Aliens erschießen, dass wir Steine kriegen.
Ja. Never change a winning team.
Genau, ja. Hat auf der Erde super funktioniert.
Ich meine, das ist ja das, was ein bisschen die Star Trek-Folge zum Thema hatte. Also, dass das eine höher entwickelte Lebensform ist, das ist ja auch jetzt am Anfang nicht ganz so.
Selber schuld, wenn sie sich so langsam das Element aussuchen, wenn sie so langsam reagieren und nicht schnell genug sind, wie wir Kohlenstoff-Leute.
Ist das jetzt Survival of the Fittest oder wie, was du da
sagst? Ich glaube, da gibt es sogar einen Begriff, der heißt wie Kohlenstoff-Chauvinismus. Ich weiß aber nicht, wo der herkommt. Das ist.
Der klingt gut.
Nee, ich glaube, das. Warte mal, ich muss mal schauen, wie ich das schon finde. Das ist, glaube ich, so ein Wort dafür, eben, dass man, wenn wir nach ausländischem Leben oder nach Leben suchen, immer nur an Kohlenstoff denken und alles andere ignorieren. Ich glaube, das soll damit ausgedrückt werden. Ich weiß aber nicht, ob das ein Fachbegriff ist. Kohlenstoffchauvinismus. Ein polemischer Begriff der Astrobiologie und der philosophischen Diskussion um die Möglichkeiten ausländischen Lebens. In der Astrobiologie werden Positionen als kohlenstoffchauvinistisch kritisiert, wenn sie die Möglichkeit der Entstehung von Leben nur auf Kohlenstoffbasis diskutieren. Okay, das habe ich nicht gemacht. Dann war ich wahrscheinlich Kohlenstoffrassist, weil ich wollte die anderen einfach umbringen.
ja, noch schlimmer.
Ja, aber anscheinend kann man sagen, dass die Kohlenstoffchauvinisten nicht Unrecht haben, weil zumindest Silizium nicht so gut funktioniert.
Ja, das stimmt, ja. Also es wäre wahrscheinlich eben kühle Temperaturen, langsamer, ja, nicht so reaktionsfähig.
Gespannt, ob wirklich nur Kohlenstoff funktioniert für Leben. Aber da wir noch nicht wissen, wie Leben funktioniert an sich, ist das schwer zu beantworten.
Es macht halt schon Sinn, so wie das da bei uns aufgebaut ist. Also wie gesagt, das hat ja funktioniert. Oder es funktioniert immer noch.
Unter unseren Bedingungen halt. Ne? Wer weiß, was für andere Bedingungen da draußen herrschen, wo es dann vielleicht doch besser ist, eher langsam zu leben und oder steinartig zu sein oder so.
Wer weiß, aber das ist dann, ja. Übrigens, der Begriff Kohlenstoffchauvinismus stammt von Carl Sagan.
Vielleicht hat der das popularisiert, sagen wir so, diese Idee, dass das Leben auch anders sein könnte als nur kohlenstoffbasiert.
Ja, das hat er sicher popularisiert, hat er alles popularisiert.
Popularisiert, schönes Wort, gell?
Ja, wir popularisieren ja auch Dinge.
Nicht das Kohlenstoff ist besser.
Ja, genau. Wir populisieren den Kohlenstoffrassismus. Ja. Diskutieren wir nicht weiter. Jetzt kommen wir dazu Kohlenstofffaschismus und so weiter. Das wollen wir alles nicht.
Wo das hinführt. Ja.
Ja. Aber auf jeden Fall ein cooler Film. Also ich kann es allen nur empfehlen in der Hörerschaft. Schaut euch Evolution an. Den gibt es vermutlich zu streamen irgendwo.
Ja, auf Amazon gibt es ihn.
Genau. Ja, macht das. Wie gesagt, ist sehr, sehr unterhaltsam, auch heute noch. Und dann könnt ihr euch eure eigene Meinung zum Kohlenstoff bilden oder nicht. Ich fand den Film sehr unterhaltsam und ja, bin jetzt auch froh, dass ich genauer weiß, warum. Die Sache mit dem Silizium, die immer schon ein bisschen komisch fand. Mir kam das immer komisch vor. Also ich fand es als Science-Fiction-Idee lustig, so lebende Steine, aber irgendwie hat es mich nie so wirklich überzeugt. Zu Recht, wie ich jetzt weiß.
Aber es ist nicht ganz abwegig und das finde ich auch ganz, ganz gut. Übrigens kann man sich den Film auch sehr gut in der deutschen Fassung anschauen. Also ich finde die Synchronisation, also die Synchrofassung auch wirklich sehr gut und witzig.
Ja, dann mach das noch und du machst es auch gut. Und in der nächsten Folge von Science Frames, mal schauen, vielleicht haben wir auch was Lustiges. Macht immer mehr Spaß über lustige Filme. Such dir mal, ja. Voll. Darfst du auch was Ernstes nehmen, das ist deine Rubrik.
Okay, danke.
Dann kommen wir zu den Ankündigungen. Hast du was anzukündigen, Ruth?
Was haben wir für ein Datum? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, in der nächsten Zeit habe ich einen anderen Fokus.
Zwischen 7. und 21. Mai.
Habe ich was anzukündigen? Nein.
Gut, das geht schnell, das ist am einfachsten. Dann mache ich einfach weiter mit dem Ankündigen. Ich bin mit den Science Busters unterwegs und zwar am 7. Mai, also heute, wenn das veröffentlicht wird, sind wir in Salzburg, am 8. Mai sind wir in Linz, am 11. Mai sind wir in München, dann am 24. Mai, da wird es sehr, sehr schön und spannend, am 24. Mai wird in Wien der Heinz Oberhommer Award für Wissenschaftskommunikation verliehen, am Heldenplatz im Rahmen der Langen Nacht der Forschung und die diesjährigen Preisträger sind Reinhard Remford und Nicolas Wörl vom Podcast Methodisch Inkorrekt und die bekommen den Preis ja quasi für ihre Lebenswerk, wenn man so will, also nicht nur für den Podcast, auch für ihre Shows und für alles andere, was sie machen und die werden den Preis entgegennehmen und Science Busters werden auch anwesend sein und dann werden Nicolas und Reinhard so ein bisschen was aus ihrer aktuellen Bühnenshow spielen, eben am Heldenplatz in einem schönen großen Zelt und der Eintritt ist frei. Da werde ich auf jeden Fall da sein. Evi wird da sein. Du wirst auch da sein. Behaupte jetzt mal, Ruth.
Ich werde wahrscheinlich auch da sein, ja. Ich muss ja mein beobachtbares Universum, mein expandierendes Universum zurückbekommen von
der Ja, stimmt. Genau, ja, das kriegen wir auch noch da mit. Ja, also wir werden da sein und wenn ihr auch da sein wollt, ja, dann schaut, dass ihr rechtzeitig da seid. Weil wie gesagt, der Eintritt ist frei und ich glaube, es gibt keine Eintrittskarten. Man kann einfach so kommen und dann.
Wie groß ist denn das Zelt?
Die Information existiert, aber ich weiß sie nicht. Also mir wurde es mal gesagt, aber ich kann das nicht sagen. Aber auf jeden Fall sind wir der Schluss. Also das Ganze fängt schon, das habe ich jetzt gerade hier die Info, das Ganze fängt schon um 17.30 Uhr an. Da gibt's eine Kinder-Science-Show mit Bernhard Weingartner. Das ist der in Österreich so Science-Slams organisiert, glaube ich. 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr.
Der hat auch ein Lastenrad. Ist ja, das der, der genau. Mit dem, das ist ein Physiklastenrad-Experiment-Ding? Genau. Ja.
Von 18.30 bis 19 Uhr gibt's ein Mikrotheater. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Entweder ein kleines Theater oder Theater mit Mikrofonen, ich weiß es nicht. Das findet da jedenfalls statt. Von 19 bis 20 Uhr gibt's dann eine Erwachsenenshow von Bernhard Weingartner, eventuell Science Slam. Und dann 20.30 bis 22 Uhr, das ist quasi der Haupteck, da ist halt der Oberhummer Award. Und danach ist noch, entnehme ich dem Kalendereintrag, Musik und Get Together im Zelt. Also kann man dann sich Musik anhören offensichtlich, Bücher unterschreiben lassen, mit den Science Busters, mit Methodisch Inkorrekt plaudern. Also da geht's bis 11 Uhr und dann ist, glaube ich, Schluss, da müssen wir aufhören, sonst beschweren sich die Leute in der Hofburg. Also wird ein netter Abend, da kommt vorbei, das findet statt und ja, sonstige Termine, Ankündigungen gibt's dann noch in den nächsten Folgen. Evi, möchtest du was ankündigen?
Mein Science-Fiction-Special mit Peter, das könnte auch einige hier interessieren, also wer da reinhören möchte. Wir reden eben diesmal über das Ende der Welt, die Apokalypse und wie das in den Science-Fiction-Filmen dargestellt wird, welche Arten und Wege es gibt, die Welt und die Menschheit untergehen zu lassen.
Was du darüber hinaus noch ankündigen kannst, Evi, ist dein Auftritt im Radio Grün-Weiß. Kennst du Radio Grün-Weiß-Rot?
Nein.
Radio Grün-Weiß.
Sollte ich?
Ja, der hat seine Zentrale in Leoben und da waren wir beide ja mal und ich glaube, wir sind sogar an Radio Grün-Weiß vorbeigegangen. Das ist ein Radiosender aus der Steiermark, darum heißt er Grün-Weiß, weil das die Farben der Steiermark sind. Und da startet Evi jetzt astronomisch durch in Radio Grün-Weiß.
Cool. Genau, ja. Da gibt's von mir und von der Jana einen ganz kurzen Beitrag zu hören, und zwar über die astronomischen Highlights im Mai. Das erklärt die Jana und ich erzähle, was schwarze Löcher sind. Es ist im Mai zu hören.
Hört euch das an. Man kann sie vielleicht sogar vielleicht kann man es online hören. Weiß ich gar nicht, ob man Radio Grün Weiß online
kriegt. Muss ich auch noch nachschauen.
Vielleicht gibt es ja noch mehr zu hören in Zukunft von euch dort.
Ja, kann gut sein, ja.
Ja, dann waren das die Ankündigungen. Und als nächstes kommt die Bedankung.
Der Dank an euch, weil ihr die Besten seid. Wir bedanken uns zum Schluss wie immer bei euch, die ihr unsere edlen Spender und Spenderinnen seid. Wir bedanken uns auch bei euch, wenn ihr uns nichts spendet, aber uns irgendwie anders propagiert. Also ja. Wenn ihr irgendwie uns, kenne mich da nicht so gut aus. Wie funktioniert das, Florian? Da muss man auf Plattformen irgendwie
Wenn man uns zum Beispiel auf Spotify hört oder auf Apple Podcasts hört, ja, bei Spotify kann man irgendwie wahrscheinlich immer so Sterne verteilen und bei Apple Podcasts kann man Kommentare schreiben. Das ist durchaus sehr, sehr wichtig. Da kann man reinschreiben, das ist ein sehr guter Podcast. Bitte hören Sie diesen Podcast. Da kann man da reinschreiben und da können es andere Menschen lesen.
Genau, ja. Schreibt das. Ja, und wenn ihr keine Kohle habt und das machen wollt, dann ist es auch vollkommen in Ordnung und dann finden wir das auch super. Aber natürlich freuen wir uns auch sehr über finanzielle Zuwendungen, die halt auch unsere Kosten, die wir da haben und unseren Zeitaufwand ein bisschen honorieren und abdecken und so weiter, die von euch kommen. Wir kriegen ja nichts von sonst wem, wir kriegen auch nichts von Spotify, auch wenn ihr bei Spotify was bezahlt, auch wenn ihr Werbung hört vor diesem oder nach diesem oder wie auch immer das funktioniert, zwischen diesem, keine Ahnung, Podcast. Ja, damit haben wir nichts zu tun. Ne? Das ist nicht, kommt nicht zu uns, kommt nicht bei uns an, sondern alles, was bei uns ankommt, ist Geld von euch. Und ihr könnt uns eine Spende schicken über entweder PayPal, das ist quasi die einfachste Methode, oder ihr könnt auch ein Abo abschließen, wo wir dann regelmäßig, monatlich meistens, eine Spende bekommen von euch über Steady und Patreon. Also es ist uns beides recht, wie ihr wollt's. Und das haben seit dem letzten Mal gemacht über PayPal Jürgen, ganz herzlichen Dank Jürgen. Danke Ulrich, danke Georg, Sebastian, Kai und Matthias. Und dann haben auch noch ein Abo abgeschlossen, Andreas und Peter, danke euch beiden.
Vielen, vielen Dank dafür. Das freut uns, das hilft uns und das macht uns glücklich.
Und das wollt ihr natürlich.
Genau. So, haben wir sonst noch was zu erzählen an Informationen über Dinge, die passiert sind? Nein, ich glaube nicht.
Informationen über Dinge? Nein, ich glaube, das war's.
Ja, wir machen dann
sind jetzt. Sind wir durch?
Ja, wir sind durch.
Dann machen wir Schluss.
Wir reden beim nächsten Mal wieder Astronomie und bis dahin reden wir nichts, beziehungsweise nichts, was wir aufnehmen.
Ihr hören könnt.
Passt. Dann habt eine schöne 14-tägige Wartezeit bis zum nächsten Podcast und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Tschüss.
Wir hören uns. Macht es gut.
Tschüss.
Herzlich willkommen bei Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen. Mit Ruth.
Und mit Florian.
Wir sitzen jetzt gerade hier in deinem Büro in Wien und nehmen die Folge Nummer 102 auf. Nein, 103.
103 ist es
103
schon.
103 sind wir schon.
Folge Soll 100. ich den Countdown, den ich in die eine Richtung gemacht habe, jetzt in die andere Richtung machen?
Ja, kannst du auch machen, aber den Countdown in die andere Richtung ist einfach nur zählen. Das ist langweilig.
Ja, das stimmt. Count up.
Ja, wir müssen noch einen Nachtrag gleich ganz zu Beginn machen, denn es steht Großes bevor in der Astronomie. Wenn du das mitbekommen hast, das war sogar in den österreichischen Medien. In England gab es eine Konferenz, die ein, ja, wirklich Weltbild diskutiert und eventuell über den Haufen werfen möchte.
Okay, das passierte immer wieder, vor allem in den Medien.
Ja, nein, in dem Fall war es wirklich etwas Wissenschaftliches. Es ging um eine Konferenz von der Royal Astronomical Society oder nur der Royal Society. Die haben sich Mitte April getroffen zu einer speziellen Spontankonferenz mit dem Titel Challenging the Standard Cosmological Model.
Cosmological.
Ja. Yeah. Ja, das war, wir haben ja in der letzten Folge und in vielen Folgen davor von der Hubble Tension gesprochen und von den ganzen Problemen, die existieren. Und anscheinend haben die sich jetzt gedacht, das sind so viele Probleme, vielleicht sollten wir eine Konferenz machen, um zu klären, was da ist. Und sie haben, das macht mich ein kleines bisschen, traurig ist das falsche Wort, fertig, das kosmologische Prinzip steht zur Diskussion.
Was? Geht Blödsinn.
Oh ja.
Aber das kann man ja nicht zur Diskussion stellen.
Ja,
das ist
ja
quasi
gedacht.
Das, worauf unser Weltbild beruht.
Ja, eh, aber das haben die gesagt. Also sie haben gesagt, die sind so, wir fangen mal vielleicht von Anfang an. Ja, also die Leute, die das hier regelmäßig gehört haben, wissen ja, was die Hubble-Tension ist. Im Prinzip funktioniert das Universum so, wie wir es mit dem Standardmodell beschreiben. Und dieses Standardmodell mit Urknall und Expansion und so weiter funktioniert ganz gut. Aber das Standardmodell beruht ja auch auf dem kosmologischen Prinzip, das eigentlich besagt, hier ist es nicht anders als anderswo.
Alles ist überall gleich.
Ja, so ungefähr. Also es gibt im Universum keine speziellen Orte, wenn man es auf großen Skalen betrachtet. Ja. Da muss alles mehr oder weniger gleich sein. Also die linke Hälfte vom Universum darf nicht anders sein als die rechte Hälfte.
Genau.
Und darauf basiert im Wesentlichen alles, was wir über das Universum wissen. Mhm. Und die diversen kosmologischen neuen Beobachtungen, die du auch schon vorgestellt hast, zeigen ja, dass es durchaus Probleme gibt, dass halt manche Sachen nicht so sind, wie sie sein sollten, wenn das Universum, so wie wir es beschreiben, tatsächlich so funktioniert.
Ja, das war jetzt ein bisschen komplex.
Ja, aber wir können nachher noch im Detail drüber reden, über den kinematischen Dipol und die kosmische Hintergrundspannung. Aber die haben gesagt, es gibt so viele Hinweise, dass das vielleicht so ist. Und jetzt haben sich da ein Haufen Leute getroffen. Ich weiß nicht, wie das Ergebnis ist, dass da beschlossen wurde, wenn was beschlossen wurde. Aber viele von den Vorträgen haben gesagt, vielleicht sollte man auch das kosmologische Prinzip zur Diskussion stellen, dass das Universum vielleicht nicht überall gleich ist. Mhm. Was, wie gesagt, blöd ist, weil dann, ja, können wir eigentlich...
Kommt drauf an, wie nicht gleich es überall ist. Ne?
Ja, das wissen wir halt nicht.
Also wenn wir wissen, wie nicht gleich es ist, dann ist es ja auch wieder okay. Aber wenn es wirklich irgendwo anders irgendwie sein könnte, dann ist das natürlich blöd. Weil dann kann man dann irgendwie nicht mehr so sich darauf verlassen, dass das, was man beobachtet, auch das bedeutet, was man glaubt, dass es bedeutet.
Ja, genau. Und darum finde ich es halt irgendwie, wir haben es ja auch in der letzten Folge schon gesagt, das Universum muss jetzt nicht Sinn machen für uns.
Ja, allerdings.
Aber was wird man wirklich tun, wenn das kosmologische Prinzip nicht stimmt?
Naja, das kommt, glaube ich, sehr darauf an, eben wie es nicht stimmt. Also ob es nur eine kleine Abweichung ist, ob es nur irgendwie ein bisschen so, wir können aber genau beschreiben, wie es woanders anders ist oder ob wir wirklich quasi auch nicht beschreiben und nicht vorher sagen können, wie anders es woanders ist.
Ne? Ja, aber dann ist ja im Prinzip, dann ist ja alles, was seit Newton passiert ist. Newton hat festgestellt, es gibt Naturgesetze. Wir können quasi mit mathematischer Gewissheit beschreiben, wie Dinge in der Welt, im Universum funktionieren. Das können wir dann nicht mehr. Dann ist ja 400 Jahre Wissenschaft quasi dahin.
Sorry für die Unterbrechung. Wir haben jetzt da mal einen genügend Schnittbilder, ja, oder?
Sehr gut.